ARD. Talk mit Tees.
Du gehst in einer, ja, ich sag jetzt mal, böse Zungen, Maupen, schrabbelige Fernsehshow, hast dort nichts geliefert, kein Talent gezeigt, hast dir nichts erarbeitet. Aber innerhalb dieser 3 Monate wird deine Arbeit auf ein ganz anderes Value-Level gesetzt. Ich finde das immer schön, dass ich erzähle ja wahnsinnig gern davon, dass ich Ossi bin, weil ich finde, dass das zu meiner Person so, wenn man mich erst kennenlernt, nicht so passt. Ich merke das vor allem gerade so die letzten 1-2 Jahre. Ich bin halt eine Rampensau, ne? Und ich liebe die Bühne. Und dann war ich so und war so, Mama, Papa, ich bin... Dann war diese 3-4 Sekunden, wo ich das überlegt habe, schwul. Ich habe sehr, sehr lange auch das Gefühl gehabt, das ist cool und so, aber dass die Leute dann immer so waren, ja, aber wir können den ja nirgendwo hinstellen, weil der kommt dann in einem... Ja, in einem Minirock oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich zu gewissen Anlässen, aber ich kann halt auch anders.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich finde immer besonders interessant Menschen, die für ihr Glück, für ihren Weg auch kämpfen mussten. Und so einer ist Robin Solf. Den möchte ich euch heute vorstellen. Robin macht ganz viele Dinge. Er ist Model, Musiker, Moderator, Modeexperte, Modemanager. Er macht einen Pride-Podcast für den MDR und ist Performer. Er setzt sich für queere Sichtbarkeit ein und er liebt schrille Outfits. Und er war mal dabei in einer Fernseh-Reality-Show bei der schwulen Dating-Show Prince Charming. Warum er diesen Weg aber nicht weiter verfolgt hat, das hört ihr in dieser Folge. Und auch, warum die schönen Outfits in der queeren Szene gar nicht immer so gut ankommen. Wie homophob Berlin ist, wie er mit Beschimpfungen umgeht und wann er endlich die Person sein konnte, die er immer sein wollte. Und es gibt auch eine ganz schöne Geschichte, wie er sein Coming-out bei seinen Eltern hatte. Ich habe Robin erst vor kurzem kennengelernt und zwar in Berlin im ARD Hauptstadtstudio, als ich da ein Interview gemacht habe mit Daniel Zillmann, dem Schauspieler und auch Musiker, der sich ja auch für queere Sichtbarkeit einsetzt. Und ich habe ihn dann damals die Treppe wieder runtergebracht ins Foyer und da stand Robin und die beiden haben sich begrüßt. Robin war kurz davor, da im Studio seinen Podcast aufzuzeichnen und wir lernten uns also ganz kurz kennen und er machte so einen liebenswerten und auch wirklich interessanten Eindruck. Und da habe ich mir gedacht, der hat was zu erzählen. Und das ist auch wirklich einer, mit dem man sich richtig gerne unterhält. Also machen wir das doch einfach in dieser Folge.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
So, Real Life Model,
Podcaster. Du trittst auch gerne auf Diskussionsveranstaltungen auf, gerne immer in schriller Kleidung. Content Creator, Musiker, Paradies Berliner.
Ja, ja.
Können wir auch auf Sächsisch schön aussprechen?
Paradies Berliner.
Oder? Es klingt dann noch so ein bisschen schöner. Ja, einige kennen dich auch aus der schwulen Dating-Show Prince Charming. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne?
Das ist schon echt. Also ich hab letztens mal wieder mit jemandem drüber geredet. 3,5 Jahre seit der Aufzeichnung.
Wow,
und dann kommen immer Leute und sagen, erzähl doch mal. Ich so, ich weiß es selber nicht mehr. Es ist so viel passiert seitdem. Ja, das war der große Anfang, sage ich mal so.
Und du moderierst auch den offiziellen Pride-Podcast vom MDR.
Genau, das darf ich auch noch. Ja, es ist viel. Aber ich finde das auch, ich finde das so spannend. Also erstmal muss ich sagen, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich natürlich auch einhingehend informiert und habe dann wieder gedacht, ach schade, ich würde eigentlich viel lieber über dich reden.
Wie, warum denn das?
Und das sage ich seltener, weil du hast so viele spannende, ich habe so viele Fragen. Ich habe so gesagt, wo kann ich mir die Tipps holen? Wie riecht Anke Engelke? Wie ist das so lange im Business zu sein? Wie gewinnt man Radiopreis, sowas habe ich alles, das fand ich halt spannend, aber da habe ich wieder gemerkt, ich habe mich zu sehr dran gewöhnt, dass ich die Fragen stelle.
Ja, ich weiß, und deswegen, ich will auch gar nicht wechseln. Man hat ja auch selber immer das Gefühl, es ist alles nicht interessant, was man zu erzählen hat.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das, nein, ich finde, also ich mache viel, ich sage nicht, dass ich viel kann, aber wenn ich eine Sache schaffe, ist das, wie sagt man das? Aus Scheiße Gold zu machen? Also ich finde, es kommt drauf an, wie man das erzählt. Ich merke immer, viele Leute haben tolle Stories, aber sie können diese Geschichten nicht gut erzählen. Okay. Und ich denke immer, ich kann sehr gut erzählen, egal über was.
Aber bei mir denke ich zum Beispiel, wenn mich jemand fragen würde, manchmal macht man so ein Interview für eine Zeitung, das passiert ja. Und ich denke immer nur, oh Gott, das ist doch alles total langweilig. Und das. Aber du hast das Problem nicht?
Nee,
das ist schön.
Das ist die neue Generation, die so. Nee, also ich merke das auch immer. Ich krieg manchmal, ich weiß nicht, also dann bist du da scheinbar anders. ist, dadurch, dass ich jetzt sehr viel auch in der moderierenden oder fragenden Person bin, ich mache das super gerne und das verlangt mir, glaube ich, also ich habe irgendwann mal gemerkt, oh, das scheint, ja, Talent ist immer so ein bisschen, man feilt ja auch daran, aber dass das Reden oder sich mit Leuten unterhalten auf einer professionellen Ebene mir für mein Skillset relativ wenig abverlangt versus was andere Leute da reinstecken müssen, um es auf dem Level, zeige ich jetzt in Gänsefüßchen, zu machen. Aber dann kommen immer Leute und sagen sowas wie, ja, ich finde das so toll, das ist so empathisch, dass du voll oft Fragen stellst und dann aber selber auch beantwortest, dass du die Leute so ein bisschen, dass du was von dir preisgibst, dass die sie dann was preisgeben. Ich sag so, schön, dass das so rüberkommt, aber es liegt dran, weil ich gerne auch von mir erzähle.
Also unsere Rollen sind auf jeden Fall gut verteilt.
Ja, ich denke auch.
Das ist ganz schön. Ja, wir hatten neulich unsere erste Begegnung hier, als ich mit Daniel Zillmann hier gesprochen habe. Der saß genau da, wo du jetzt gerade sitzt und ihr beiden habt euch so herzlich begrüßt und ich kannte dich vorher nämlich noch nicht.
Siehste?
Und ihr begrüßtet euch so herzlich und ich dachte, oh, was ist denn das für eine wunderbare Energie, aber nicht zu viel Energie.
Aha.
Manche überwälzen dich ja mit ihrer Energie, die sind einfach too much for everyone. Aber bei dir war es so eine ganz zurückhaltende Energie aber.
Findest, also ich bin mir immer so unsicher, weil ich finde, wenn du in dieses Business kommst, ist es voll oft, man hat ja auch irgendwann, das ist nicht fake, Leute sagen immer, das ist fake, aber das ist so, ich würde das so in Prozenten sagen. Also man ist oft so, während ich zu Hause dann vielleicht 20 bin, ist man dann auf Job dann schon vielleicht eher auf 80. Und aber voll oft komme ich auch mit Leuten im Raum, die noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann zieh, und ich bin schon viel, aber dann bin ich zurück, weißt du so. Und die Zillmann, ich nenne sie liebevoll die Zillmann, die hat ja einen Wumms dahinter. Ich habe mir die Folge von euch sogar tatsächlich jetzt also, in Weise vor. Ja, die war aber auch richtig schön. Ja. Das war eine richtig schöne Folge.
Deswegen. Er ist aber auch einfach ein wahnsinnig toller Typ.
Ja, und er kann halt Daniel auch über Zillmann. Alles reden.
Natürlich.
Ja, deswegen, er weiß halt auch alles. Deswegen, genau, wir haben es dann auf dem Flur getroffen. So ist es hier zustande gekommen. Ich habe gehört, du hast im letzten Podcast gesagt, wir haben uns hier in Berlin-Mitte getroffen.
Ja.
Sozusagen, wir haben uns auch in Berlin-Mitte getroffen.
Mitten in Berlin-Mitte, oder? Und ich dachte nur, ey, was hat der für eine coole Hose an? Weil du hattest so eine weite Hose.
Ja, ich habe immer so weite
Jetzt hast du weite, aber das ist so eine weite Jeans, was du gerade anhast. Und das war aber so einem dünnen, weiten Stoff.
Ja, stimmt.
Und
Tom, ich finde es schön, dass du das schon als außergewöhnlich findest. Das sind
nicht
so
außergewöhnlich,
meine,
aber so schön.
Ja, aber so ja, meine ruhigeren.
Ja, aber das ist so eine Art von Hose, wie ich sie gerne tragen würde, aber er würde nicht passen. Also, so, das, ja, also.
Dann kriegen wir dich noch.
Ja, nee, weil ich finde Hosen oft zu unbequem. Warum auch immer.
Ja.
Mir scheuern die hier oben. Ich glaube, ich bin zu dünn hier oben und die scheuern auf den Hüftknochen und ich hasse das. Und wenn man aber so weiche Hosen hat, also, die sind gut.
Das ist angenehm,
und die sah genauso aus wie eine Hose, die ich tragen möchte. Kannst du mir sagen, woher du die hast? Und
ja, besprechen wir danach.
Okay. So, aber ich merke, du bist fit, trotz Lebensmittelvergiftung gerade.
Oh ja, ich habe vorhin schon erzählt, mir ging's. Ich falle jetzt von einer Krankheit in die andere, aber ich habe mich heute sehr gefreut, deswegen ich kann das schnell überspielen.
Weiß man immer, wo man das her hat, eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe noch keine gehabt.
Wirklich noch nie?
Nein.
Also man weiß, also wenn man nicht zum Arzt, du weißt es ja am Ende, vielleicht war es auch ein Infekt oder so. Ja, ich finde, der Körper sagt dir das. Der Körper, das ist genau, also es gab mal, ich habe so eine Kindheitsgeschichte, das war, wir haben zu Hause immer Grünkohl gegessen. So ein Essen, was eigentlich Kinder sowieso hassen.
Mein Lieblingsessen.
Das ist nicht dein Ernst.
Grünkohl mit so einer, also ich so esse nicht viel Fleisch, aber da muss diese Kochwurst oder
weißt
wie
du,
auch
wie
immer
das
sie
bei uns
genannt
hieß,
wird.
Das ist Grünkohl mit Pinkel.
Ja, quasi. Und in Niedersachsen heißt das auch so.
Ja.
Und ich bin aber nicht sicher, ob Pinkel wirklich diese Art von Kochwurst ist, die so geräuchert ist, wie sie geräuchert. Ist mein absolutes
Wirklich?
Lieblingsessen.
Ja, dann ist jetzt die Geschichte nicht für dich. Auf alle Fälle.
Macht deine Mutter gut Grünkohl?
Naja, ja, also jetzt weiß ich nicht mehr, weil ich es nicht mehr mitesse. Dazu komme ich ja jetzt. Und ich war das einzige Kind, was das freiwillig mitgegessen hat. Weil das ist so ein Gericht, da kannst du Kinder mit jagen. Und ich habe das immer gegessen. Dann habe ich einmal so ein Lebensmittel oder einen Infekt gehabt. Und dann sagt der Körper dir noch Jahre danach, mach einen Bogen um dieses Essen. Und ich glaube, dass der Körper dir das sagt. Deswegen, ich kann es nicht mehr essen, es tut mir leid. Also aber wir werden uns niemals auf Grünkohl treffen können.
Grünkohl ist gesund. Da das kriegst stimmt. du keine Lebensmittelvergiftung davon.
Na, ich esse dann, weißt du isst Grünkohl, ich esse dann, keine Ahnung, Sauerkraut oder sowas.
Ja, aber kriegt man auch keine Lebensmittelvergiftung von, glaube ich.
Das glaube ich. Vielleicht lag es auch am Pinkel. Das ist so krank, dass man das so nennt. Grünkohl mit Pinkel.
Aber ist es nicht eher Fisch oder Fleisch, von dem man eine Vergiftung bekommt?
Ja, also
oder irgendwas Fleisch rohes?
Gehört, Salmonellen und sowas soll jetzt wieder in Deutschland zurückkommen. Aber du, also ich bin jetzt auch nicht so tief drin im Thema. Ich sagte, mein Körper hat reagiert und ich bin aber wieder da.
Was richtig eklig ist, ist aber Grünkohl als Getränk, du weißt ja, als Szenegetränk Kale.
Ja.
Oh, also in Amerika, also vor vielen Jahren, fingen sie dann an, Kale zu trinken.
Ich mache das ja auch ab und zu. So, aber ja, so diese kaltgepressten Säfte.
Ja.
Ich rede mir ein, das bringt was.
Für den habe ich irgendwie $9 bezahlt und er war so eklig, dass ich irgendwann die halbe Flasche weggeschmissen habe, mitten in New York. Und du weißt, wenn man $9 für ein Getränk bezahlt, und ich dachte nur, ich habe Bock auf was Frisches und so einen leckeren Gemüse-Obsttrunk, finde ich ja richtig geil. Das war so eklig, ich konnte es nicht zu Ende trinken.
Ja, aber da rede ich mir das immer halt ein, nur je Kale. Ekliger, desto gesünder. Ich denke dann so, okay, trink es, schluck es runter, Nadja, denke ich mir dann die ganze Zeit.
Nadja?
Naja, weil das ist diese Dschungelcamp-Sequenz, wo Desiree Nick damals, ich glaube im zweiten Dschungelcamp, wo die beiden zusammen, Nadja Abdel-Farag und Desiree Nick, sitzen sich gegenüber und müssen diese Essprüfung machen und dann sagt Desiree Nick sehr viele Sachen, aber sagt die ganze Zeit dieses, schluck es runter, Nadja. Das ist, also das ist immer noch TV-Gold und das ist über 20 Jahre her. Naja,
oh, herrlich.
Andere Zeit noch.
Robin, was hast du gemacht diese Woche jetzt zum Beispiel, um mal kurz einen Blick auf deine Woche zu bekommen, auf dein Leben? Was machst du aktuell? Also
boah,
die Woche,
ist,
was war?
Das ist so breit gefächert, deswegen finde ich das schön, dass du das so umreißt. Ich finde es heutzutage immer sehr, sehr schwierig zu sagen, was man genau beruflich macht.
Also, was hast du gestern gemacht?
Gestern war ich auf einem Dreh. Gestern habe ich auch öffentlich-rechtlichen Format, 13 Fragen habe ich gedreht. Mhm. Kennst du das?
Noch nicht.
Hast bestimmt mal gesehen. Das ist das, wo immer sich drei Leute auf jeder Seite gegenüberstehen und über ein Thema diskutieren. Die einen sind pro, die anderen con. Und am Ende trifft man so ein Diskussionsformat. Sowas mache ich.
Okay.
Das war gestern, aber das mache ich jetzt auch nicht jede Woche. Schön wär's.
Und wogegen warst du gestern?
Ich habe gesagt, na wohl, wenn die Folge rauskommt, ist ja eh draußen. Ich habe gesagt, dass Reality-TV Trash ist. Aber ich war irgendwo so in der Mitte. Weil ich komme ja, das haben wir ja gerade schon besprochen, ich komme ja ursprünglich mal aus dem Reality-TV. Ich bin aber, glaube ich, kein typischer Kandidat, der da herausgeht, weil ich habe die Karriereleiter des Reality-TV nicht bestiegen.
Nein, du lässt dich da nicht rumreichen und Dschungelcamp-Angebote bekommen schon?
Ja, nee, klar. Also ganz am Anfang habe ich ganz andere Angebote, also ein bisschen kleinere Formate. Da musst du dich ja erst, das ist ja wie so eine Treppe, die man sich hocharbeitet. Da habe ich so ein paar Sachen angeboten bekommen, aber das ist immer dieses Ding. Du warst einmal in so einem Format und man assoziiert dich damit und ich bin auch sehr dankbar, weil ich wurde sehr gut dargestellt und ich hatte wirklich berufliche Chancen, wo ich einfach weiß, die hätte ich sonst niemals bekommen. Ich durfte mal synchron sprechen in einem Kinofilm. Nur deswegen.
Also ja, das war, welcher Film war das noch?
Bros hieß der.
Bros, okay.
Also der war nicht, aber ich meine, ne, so ich hatte diese Erfahrung und dann auch, dass ich diesen Sputnik Pride Podcast vom MDR mache. Mhm. Kannst mir sagen, was du willst, aber das kam auch dadurch. Mhm. Und das ist so, während andere dann halt so, keine Ahnung, wie heißt das, Kampf der Reality Stars oder sowas gehen, habe ich halt das gemacht. Und da war ich auch sehr stolz drauf und dann war aber auch so die Tür zu. Aber immer gesagt, nie wieder dahin zurück.
Gibt es irgendjemanden, der aber dafür sprechen würde? Also du hast gesagt, Reality-TV ist Trash-TV. Gibt es da irgendjemanden, der widersprechen würde?
Ja, ich meine, das Thema ist ein bisschen sehr offen gestellt. Ne? Also ich fand das jetzt auch nicht so konfrontativ. Doch, aber es gibt schon Leute, die sagen, ja, sie finden es schade, dass das so schlecht geredet wird, was ja auch eine Kunstform. Mhm. Und da habe ich gesagt, kann es bei gewissen Leuten, die da reingehen, bestimmt sein, aber viele halt auch nicht. Naja.
Gut, also du hast ein bisschen gedreht.
Genau, ich habe gedreht. Was habe ich? Also dann ist ja schon, wir wollen hier ja nicht sagen, wann wir das drehen, aber die Woche ist noch nicht so, die Woche ist ja noch jung. Aber letzte Woche, ich habe in einem Nachtclub aufgelegt, performt, meine eigene Musik dort gespielt und Podcast.
Perform heißt singen?
Ja.
Du bist ja auch Musiker, hast dein Projekt, dein Ding, Hit and Run und so.
Ja, also ich habe mich auch mal beim ESC, also ich habe wirklich viel gemacht. Ich sag jetzt nicht, ich bin der größte Sänger, aber ich bin auf alle Fälle, ich merke das vor allem gerade so die letzten 1-2 Jahre, ich bin halt eine Rampensau, ne? Und ich liebe die Bühne, weil die nochmal eine andere Art von Kitzel. Und das heißt, ich mache eigentlich, ich glaube inzwischen wäre der Begriff Entertainer fast.
Entertainer,
Also das ist so ein abgedroschener Begriff, aber eigentlich wäre es für das, was ich tue, akkurat so. Also ich stehe auf einer Bühne, ich tanze, ich habe dann wirklich 4 Tänzer und neben mir in wilden Outfits. Also ich mache wirklich mein Kindheitstraum eigentlich wahr, den ich immer hatte.
Ich habe gerade eben das Wort ESC zwischen all deinen Silben entdeckt gerade. Also du wolltest immer schon beim ESC mitmachen?
Ja.
Also so größenwahnsinnig warst du schon von Anfang an?
Ja, immer schon. Und ich weiß auch, also das ist immer, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich so hohe Ziele setzt, dass die Leute das immer für sehr arrogant halten. Und das ist es natürlich auch. Und es ist natürlich auch größenwahnsinnig, wie du gerade sagst.
Aber in Anführungszeichen.
Ja,
also ich wollte es in Anführungszeichen sagen. Wenn es nicht so rübergekommen ist, ich wollte es in Anführungszeichen sagen.
Weißt du, wie wir das immer nennen? Wir nennen das bei uns immer delusional. Ich bin halt einfach man muss aber in diesem Business, finde ich, auch ein bisschen große Ziele setzen, weil wo kommst du sonst hin? Und ich bin wirklich ein riesengroßer Eurovision Song Contest Fan, schon immer, weil es ist halt einfach, da wird halt eine große Bühnenperformance noch belohnt, was ja vor allem in der deutschen Musiklandschaft jetzt nicht so angesehen ist. Mhm. Und deswegen wollte ich das immer mal machen und dann gab es auch mal die Chance, einen Song einzureichen. Das habe ich einfach gemacht.
Und was wurde daraus?
Nix.
Okay, kein Vorentscheid.
Nee, ich glaube leider, abgekatert.
Ja.
Es ist so ein bisschen, da wird auch vorher schon eher so Leute angefragt, die dann auch schon in Kollaborationen Songs machen. Natürlich war es die letzten Jahre offen für alle, aber es war so offen für alle mit so einem Augenzwinkern, glaube ich. Und es ist, glaube ich, auch einfach so, dass du da ja natürlich auch, also ich durfte dieses Jahr sogar da sein, also als Gast.
Das habe ich gesehen auf deinem Instagram-Account. Da hattest du einen Ausweis, ESC VIP.
Ja, weil ich mich beworben habe, hat mich eine Flugbrand eingeladen, hat gesagt, ja, du hast es ja leider nicht geschafft, wir möchten dich aber trotzdem mit hinnehmen, die da Hauptsponsor sind. Kann man sich ja jetzt erraten, wer das war. Und dann durfte ich da selber hin. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist schon krass. Was natürlich, die machen ein halbes Jahr nichts anderes, als over and over diesen Song zu proben. In allen möglichen Konstellationen, bis das halt sitzt. Und auch allein auf dieser Bühne performen die das, glaube ich, bis zum Grand Final, glaube ich, fast 20 Mal.
Aber haben die wirklich so viel Zeit, das zu machen? Ich dachte, man hat nur 5-6 Mal so. Einmal pro Tag die letzte Woche.
Nee, also ich habe gehört, dass sie sogar an dem Tag, dass sie es teilweise vor einem Viertelfinale und vor einem Halbfinale an diesem Tag dreimal durchproben.
Okay,
cool. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Ich meine, aber das ist ja ein Ziel, auf das man zukünftig in den nächsten Jahren hinarbeiten kann. Ja. Das ist das Thema ESC. Aber man muss ja auch ein bisschen größenwahnsinnig sein.
So, ein, zwei Facetten haben wir auf jeden Fall mitbekommen jetzt.
Das stimmt.
Jetzt haben wir alle so eine grobe Vorstellung auf jeden Fall. So, du bist jetzt in Berlin zu Hause, aber kommst ursprünglich aus Sachsen-Anhalt.
Genau.
Du kommst aus Halle.
Ja.
Wie bist du da aufgewachsen in Halle? Was war das für eine Hood?
Ich finde das immer schön, dass ich erzähle ja wahnsinnig gern davon, dass ich Ossi bin, weil ich finde, dass das zu meiner Person so, wenn man mich erst kennenlernt, nicht so passt. Man würde, glaube ich, nicht so ganz wissen, wie man mich einschätzt. Ich rede ja nun auch nicht so.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja,
genau. Du klingst nicht wie aus dem Osten originär.
Genau.
Das stimmt, ja.
Ja, und dann erzähle ich davon immer sehr, sehr gerne und sage dann immer, ich komme aus Halle. Und die Leute denken halt immer, ich bin wirklich im größten Kuhkaff aufgewachsen. Das stimmt ja nicht. Halle ist ja eine Großstadt, ne? Die auch, ich glaube, fast 300.000 Einwohner inzwischen hat. Deswegen bin ich schon ein Stadtkind. Aber
dreimal Großstadt. 300.000, das ist richtig viel.
Oder 280.
Oder ja, aber es ist richtig viel.
Ja, ja, genau. Also es ist wirklich keine, wir hatten schon alles so. Das war so, wir sagen immer, lieber, wir haben das Steintor-Varieté, da hat Cindy aus Marzahn immer die jungen Wilden gedreht. Das ist ganz richtig. Also nur, dass wir eine Vorstellung bekommen. Es war eine Großstadt, Leute. Aber ich komme eigentlich sogar, ich bin geboren in Sangerhausen und das ist schon fast Thüringen, glaube ich. Also das ist wirklich tiefster Osten. Und meine Familie väterlicherseits kommt aus einem wirklich Kuhkaff. Das nennt sich Rossberwender. Das ist so ein 100-Mann-Dorf direkt am Fuße des Kiffhäusers. Und da habe ich so tatsächlich auch 2 Jahre meines Lebens gewohnt. Das heißt, ich habe so Best of Both Worlds gehabt. Ja, und so war Aufwachsen in Halle. Also es war
Sangerhausen, da war das Sänger schon drin.
Ja,
war schon prädestiniert.
Das war prädestiniert. Ich glaube, sie haben das nicht erwartet, dass ich so ein Kind bin. Aber eigentlich kann ich mich gar nicht so sehr beschweren. Ich habe halt sehr, sehr früh gemerkt, dass mir das alles nicht reicht. Also ich wusste, glaube ich, mit 12 Jahren schon, ich will nach Berlin ziehen.
Okay, mit 12. Mhm. Warum? Was hat dich an Berlin fasziniert? Was hat dich gelockt?
Ich glaube,
mit 12, das ist total klein.
Ja, das ist aber schon Teenie-Alter heutzutage.
Ja,
also man hat dann schon so angefangen,
klar, schwierig zu werden.
Ich glaube, schwierig. Aber ich glaube, ich glaube, mit 12 hat mich damals gelockt, dass ich dachte, oh, ich möchte eigentlich alles Mögliche machen. Ich wollte damals noch Sportler werden. Ich hatte wirklich viele Leben schon. Ich wollte damals Sportler werden. Ich habe gerudert. Dann habe ich gedacht, dann gibt's da mehr Chancen. Dann war ich damals in Körn. Also ich war in meinem Schulchor und so und wollte singen damals schon. Habe gedacht, da gibt's einfach, in so einer großen Stadt hast du ja auch mehr Möglichkeit, mehr zu machen. Mhm. Und dann, würde ich sagen, war das erstmal so ein looser Gedanke. Und mit 16 dann ungefähr, das war auch die Zeit, wo ich mein Coming Out hatte, 16. Da war dann klar, nach Berlin ziehen. Und ich sage, ich habe früher immer gesagt, ja, ich bin für Karriere, wollte ich nach Berlin. Aber eigentlich muss man ehrlich sein, ich bin für die Männer nach Berlin. Weil ich einfach wusste, hier sind halt einfach viel mehr gleichgeschlechtlich lebende Männer. Und da möchte, also das finde ich eigentlich auch ganz süß, aber man war halt so, naja, hier hast du halt Auswahl. In Halle war halt damals nicht so viel los.
Haben die dich mit 12 auch schon interessiert?
Nein, naja.
Die Männer, also wann war dir klar, was du willst?
Ja, ich glaube, ich wusste das schon immer. Ich sage immer, ich wusste schon immer, dass ich schwul war. Ich habe mir mit 6 Jahren, als ich eingeschult wurde, habe ich mir schon vorgestellt, wie ich mit dem Streitschlechter auf dem Pausenhof rumknutsche. schon mit 6. Aber ich meine, bis das jetzt so ausgereift wurde, dass ich nach Berlin ziehen möchte, um Männer zu treffen, das hat noch ein paar Jahre länger gedauert. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 13 und 15 wahrscheinlich. Relativ früh dann doch.
Wann hattest du das Coming Out bei deinen Eltern?
Ich war, glaube ich, gerade 16 zu Silvester. Ist eine süße Geschichte, ja. Möchtest du die hören? Ich hatte einen besten Freund und der war auch schwul in meiner Klasse. Und der war aber so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, der war immer so einen Schritt weiter als ich schon so. Also das war auch so einer, wo man früher in der Schule gesagt hat, so ja, der ist bestimmt schwul so. Und ich war noch so ein bisschen, ich war ja noch beim Sport und so, man hatte noch so ein bisschen.
Und so richtig
ja
Männersport mit Rudern.
Ja, genau. Oder? Also ich meine, ich war 15, ich sah jetzt nicht so männlich aus, aber halt, man hatte bei mir noch so, glaube ich, die Zweifel. Und ich weiß, dass er da schon so ein bisschen weiter war und er hatte an dem Silvesterabend schon so gesagt, ah, ich glaube, er erzählt seinen Eltern. Und dann war halt 0 Uhr, Happy New Year und man ruft seine, also so das hat man damals gemacht, hat man seine Eltern immer noch 0 Uhr angerufen.
Ja.
Und
oh Gott,
ja,
ihr schwant
ja, ja, ja. Und er ging halt ran und sagt so, Mama, Papa, ich bin übrigens schwul. Und seine Eltern so, ja, wir haben es uns schon gedacht, das ist alles gut, mein Schatz. Und so war das Telefonat vorbei und ich war ein bisschen später dran, weil ich irgendwie nicht durchkam. Und dann dachte ich auch so, boah, jetzt, ne, man hatte sich auch ein bisschen Mut angetrunken. Man dachte, warum eigentlich nicht jetzt? Aber das war so, ich hatte das an dem Tag noch nicht mal geplant, dass ich das mache. Bloß ich dachte, mache ich es jetzt einfach. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich sage B, weil ich dachte, B, okay. Das sind ja viele Leute, haben ja ihr Coming Out als B erst, weil sie dann den Eltern so vormachen, es könnte noch sein, es ist vielleicht nur eine Phase.
Aber total clever eigentlich,
ja.
Das mit B.
Ja, voll.
Das ist einfach wirklich so ein Coming Out sanft,
light. Voll, voll. Also eigentlich ich meine, ich finde das auch immer noch valide für viele Leute, aber deswegen, ich habe halt so überlegt, dann dachte ich, aber ich weiß ja, dass ich nicht B bin und dann muss ich ja zweimal ein Coming Out haben. Und dann war ich so und war so, oh, Papa, ich bin, dann war diese 3-4 Sekunden, wo ich das überlegt habe, schwul. Und meine Eltern haben halt ganz anders reagiert. Die typischen Ossi-Eltern, die sie waren, total kalt, emotionslos. Ja, okay, aber das muss man ja jetzt nicht am Telefon sagen. Und dann, wir reden morgen. Und dann war so unser Gespräch vorbei. Und für mich war das ganz schlimm, weil ich dachte, was ist, wenn die das schlimm finden und so. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder nach Hause und hab Rotz und Wasser geheult und dann war es aber, also es war nie, also wirklich mein Coming-out war nie ein Problem. Das ist ja dieses, die Eltern haben sich's schon gedacht, so nach dem Motto. Aber es war einfach, ist bis heute einfach eine Mordstory, finde ich.
Aber es war so, die hatten sich das gedacht. Also es hat sie nicht ganz kalt erwischt.
Ich war der Meinung, damals habe ich gedacht, es hat sie total kalt erwischt und dass sie da gar keine Ahnung hatten. Mein Vater hat mir aber irgendwann vor ein paar Jahren erzählt, dass sie nach dem Telefonat auch erstmal total herzlich lachen mussten. Ich glaube, sie wollten, ich glaube, weil sie auch nicht wussten, das sind halt so, ich sag das immer so, aber das sind halt so Ossi-Eltern, die vorher kaum Berührungspunkte überhaupt mit queeren Personen überhaupt in ihrem Leben hatten. Und deswegen fand ich es schon okay, weil das ist heute anders. Heute googelt man das, heute sieht man Erfahrungsberichte. Das war ja noch so, ja, ich meine, das war so um 2013, 2014 rum, da ging das schon los. Aber da sind Eltern jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu googeln, wie reagiert man auf seinen queeren Sohn. So, da gab es vielleicht noch Foren. Das heißt, die hatten ja auch gar keine Erfahrungsberichte, wie reagiert man da drauf. Und ich glaube, sie wollten halt so ruhig und in keinerlei Richtung irgendwie eine Reaktion geben, weißt du, auch sie wollten es ja auch nicht positiv machen, weil sie wollten ja auch nicht sagen so, aber wir feiern das jetzt total, weil das ist ja auch wieder nicht in Ordnung. Also es war, meine Familie ist wirklich, das ist ja ein Erfahrungsbericht, sag ich mal so.
Hast du Geschwister?
Nee, also ich habe eine Halbschwester, aber zu der, also die gar keinen nie Kontakt
gehabt. Oh nein.
Aber das sind auch so
Wo kommt denn die Halbschwester her?
Keine Ahnung. Nein, ich habe die einmal kurz gesehen. Ich glaube, Väter.
Also von deinem Vater.
Ja. Und also okay. Das sind auch sehr oft sehr ostdeutsche Biografien. Ich höre das sehr oft. Das ist so nur ein Name, kein Zweitnamen und halt irgendwie Halbgeschwister, die man nicht hat.
Ich habe auch keinen Zweitnamen. Also Zweitnamen, nicht jeder hat einen Zweitnamen.
Das stimmt.
Nicht
aber
mal im Westen.
Im Osten sagen wir immer, da haben wir kein Geld für.
Okay.
Das stimmt nicht. Das ist natürlich Quatsch, was ich sage.
Für Ostmark gab es keinen Zweitnamen.
Da siehst du
weil
genau
an Ostmark hat es ja nicht gemangelt.
Das stimmt. Aber
okay,
ja, 97er Jahrgang, deswegen habe ich damit gar nicht mehr so viel zu tun. Aber ich sag das immer so liebevoll, was hat sich nicht so viel bei uns verändert? Die Mentalität ist immer noch die gleiche.
Aber wenn man eine Halbschwester hat, will man die nicht trotzdem irgendwie kennenlernen? Man denkt, da hängt so ein bisschen DNA-Material noch von mir rum.
Ja, dieses Blut ist dicker als Wasser. Das merkt man als queere Person, wenn man da aufwächst. Wir reden sehr oft von so Chosen Family. Der Begriff kommt eigentlich davon, von so Leuten, die zum Beispiel, die jetzt nicht das Glück hatten, wie ich zum Beispiel, so ein gutes Coming-out zu haben. Die dann vielleicht teilweise ihre Familie auch in Anführungszeichen verlieren, die sich dann eine neue Wahlfamilie eigentlich mal so suchen müssen. Und dadurch lernt man halt sehr schnell, das kann viel dicker sein. Und ich war dann immer so, viele Teile meiner Familie wohnt gar nicht mehr, also in Sachsen-Anhalt. Die sind alle in den Westen gezogen nach der Wende, wie es halt ist. Und das heißt, ich bin auch nicht viel mit viel außer meinen Eltern aufgewachsen. Also ich habe meine Großeltern zweimal im Jahr gesehen. Und wenn man schon da, also ich habe das übrigens auch ganz spät erst erfahren, dass ich die Halbschwester habe. Und dann ist es so, wenn man schon mit dem kaum, dann ist so jetzt eine wildfremde Person, die irgendwo ganz woanders wohnt, den Kontakt aus dem Boden zu stampfen, ist immer so.
Deine Eltern sind geblieben. Deine Großeltern sind in den Westen.
Die sind alle, ja, das ist komisch, oder?
Ja.
Beide Großelternseiten, muss man dazu sagen.
Beide sogar.
Also mütterlich und väterliche Seite sind alle wirklich, die wohnen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und meine Eltern sind bis heute geblieben.
Aber auch schön, wie du sie immer als Ossi-Eltern bezeichnest. Also auch Wessi-Eltern hätten genauso reagiert und hatten keine Verbindung zu irgendwelchen queeren Themen oder so.
Das stimmt.
Aber du hast es jetzt sogar speziell als Ossi nochmal. Wenn uns die Ossis jetzt hören, die man ja auch gar nicht so nennen darf, die werden sich ärgern.
Ärgern. Ich vertrete ja stolz. Ich weiß, ich bin 97er Jahrgang und habe keine Ahnung. Ich finde es trotzdem, es gibt so eine typische Mentalität. Und ich habe das vor allem in den letzten Jahren gemerkt, weil mein Freund, den ich seit 3,5 Jahren jetzt fast habe, der kommt...
Seit Prince Charming im Prinzip dann.
Ja, genau, wirklich seit der Zeit. Direkt danach kennengelernt.
Direkt danach, zufällig.
Ja, vor der Ausstrahlung.
Aber er hat dich kennengelernt durch die Fernsehsendung. Also er hat dich im Fernsehen gesehen?
Aber da haben wir uns schon gedatet. Also er hat mit mir die Folgen angeguckt.
Da habt ihr schon gedatet. Okay, gut.
Kommen
wir nachher bestimmt auch noch zu.
Ja. Und der kommt halt aus der Nähe von Köln, aus Krefeld. Und seine Familie ist halt für mich dann wieder typisch Wessi-Familie. Es ist sehr, schon wie geredet wird, es wird viel mehr über den emotionalen Zustand auch, ich sage immer, weniger problemlösungsorientiert, mehr, wie fühle ich mich dabei? Wie geht's mir gerade? Okay. Und dadurch auch fast ein bisschen vornehmer. Und bei uns ist alles ein bisschen pragmatischer, unaufgeregter, sag ich. Es ist immer so, wenn dich jemand fragt, so, wie geht's dir? Ja, muss. Das ist sehr so. Wie geht's dir? Ja.
Das kennt man allerdings auch im Westen.
Ich weiß, dass
in der Pfalz zum Beispiel, aller gut.
Ja, gut.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem noch mal ein bisschen unerschrockener, was alles so angeht. Und da kann mir auch keiner was sagen. Natürlich ist das total pauschalisierend jetzt, was ich sage. Aber es ist wirklich so eine Unaufgeregtheit, die sofort, ich merke auch sofort, wenn ich eine Person aus dem Osten treffe, die vor allem, also die jetzt mein Alter oder ein bisschen älter ist, ich kann das ganz schnell enttarnen.
Ja, aber du weißt ja auch, wovon du sprichst. Also du kommst ja aus dieser Ecke da.
Und das ist halt wirklich so, auch meine Grundschullehrerin, die war 60, als sie meine Klasse bekommen hat. Die ist ihr Leben lang in der DDR aufgewachsen. Die hat da jeden Tag drüber geredet irgendwie. Und wenn du 6 Jahre bis 10 irgendwie bist und da mit einer Klassenlehrerin ist sowas wie eine zweite Mutter, du kriegst das halt alles mit. Ne? Und das sind so Gebräuche, das sind so Arten zu reden. Ist halt wirklich diese Mentalität, die werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Das ist einfach so.
Welche Musik hast du aus dem Osten in dein Leben mitgebracht?
Nichts.
Weil ich meine, du bist 97 geboren, da war ja schon alles längst vorbei.
Da war alles vorbei. Nee, ich hatte das große Glück, meine Mutter war ein Riesenfreund des Musikfernsehens, was damals ja natürlich sehr groß war. Das heißt, von klein auf lief bei uns immer der Fernseher.
Im Osten.
Ja, aber
Musikfernsehen im Osten?
Naja, ich war ja 97er Jahre.
Da gab es ja nichts mehr.
Nee, aber die war riesig früher so Oasis, Depeche Mode und hatte alles Kassetten. Und dann kam halt Musikfernsehen und dann lief ja alles. Und das heißt, es lief bei uns von Anfang an immer ganz, ganz viel Popmusik im Haus. Und das war ich. Also ich hatte ganz viel gebrannte CDs. Das Einzige, was halt im Osten auch groß war, aber die ja nicht aus dem Osten kam, war Nena. Ich war riesen Nena-Fan als Kind. Also sowas. Aber ganz viel Popmusik halt aufgewachsen. Ja.
Wann konntest du dich denn so zeigen, wie du bist? Ab wann war das soweit? Also mit 16 bist du nach Berlin?
Boah, das hat, glaube ich, echt lange gedauert. Ich muss sagen, ich würde sagen, erst die letzten paar Jahre. Ich glaube, selbst als ich nach Berlin gezogen bin, war das trotzdem noch so, also selbst innerhalb der queeren Community ist ja nicht alles so, auch schön. Und ich bin halt, ich sage auch immer so, ich bin sehr schwul sozialisiert. Also heute, wir benutzen ja erst seit wenigen Jahren diesen Begriff queer als so ein Regenschirmbegriff für das, was alles vereint, ein bisschen inklusiver. Da geht es nicht nur, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin trans, sondern so ein bisschen alles zusammen. Es ist auch irgendwie meiner Meinung nach ein Kulturgut geworden. Wir haben Shows, Musik, so. Es ist halt so ein bisschen mehr. Aber früher war es halt so, ich bin auch rein schwul feiern gegangen. Ich war schwul, deswegen sage ich immer, ich war eher schwul sozialisiert. Und da war auch sehr so dieses, ja, du kannst ja schwul sein, aber du musst ja nicht so over the top sein. Du musst das ja nicht so zeigen. Und ich glaube,
das ist interessant.
Ja, also das ist selbst innerhalb, naja, das kann man ja psychologisch auch irgendwie runterbrechen. Du möchtest in der Gesellschaft akzeptiert werden. Was ist der beste Weg? Oder was wird dir immer vorgelebt? Was ist der beste Weg? Angleichung. Und dadurch waren, glaube ich, viele so, ja, wir wollen nicht in den Medien auch immer. Wir wollen nicht wie Dirk Bach dargestellt werden so oder Habe Kerkeling. Das ist uns zu, in Anführungszeichen, Paradiesvögel. Yeah. Und deswegen, glaube ich, habe ich da auch immer so ein bisschen was verdeckt. Ich muss sagen, das ist wirklich erst so die letzten Jahre gekommen. Ich finde, in den 20ern ist ja auch wirklich so, ich bin jetzt 27, so eine Zeit, wo du dann wirklich ja, auch so langsam erstmal anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen, auch mit deinem Körper, mit deinem Ich. Und mir hat die Öffentlichkeit da wahnsinnig viel geholfen, dass ich auf einmal für das gefeiert wurde, was ich dann wirklich bin. Mhm. Und das hilft natürlich, wenn es alle scheiße finden würde, wer weiß, wie ich dann heute drauf wäre. Ne?
Gefeiert seit Prince Charming?
Genau, vor allem da.
Oder also ich, warst du vorher schon bekannt in der Szene?
Ja, in der Szene glaube ich schon. Ich habe vorher schon viel gemacht. Ich habe viele Podcasts vorher auch schon gemacht.
Das war vorher schon klar.
Das genau. Und ich habe auch so, tatsächlich vorher schon Musik gemacht. Natürlich mit einer ganz anderen Art von Öffentlichkeit, viel weniger und so dabei. Aber das ist halt für mich immer sehr, sehr lustig zu sehen. Du gehst in eine, ja, ich sag jetzt mal, böse Zungen, Maupen, schrabbelige Fernsehshow, hast dort nichts geliefert, kein Talent gezeigt, hast ja nichts erarbeitet. Aber innerhalb dieser 3 Monate wird deine Arbeit auf ein ganz anderes Value-Level gesetzt. Mhm. Und habe mir das nie so zu Kopf steigen lassen, aber es hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, weil ich vorher habe ich das alles gemacht und wirklich keine Sau hat es interessiert. Richtig, und auf einmal waren die Leute so, ach, das ist ja toll. Und ich war so, ja, aber ich mache das schon seit 3 Jahren. Naja, deswegen ja, hat das schon was gebracht. Und da war ja dann das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Boah, toll, dass du solche Outfits in dieser Show getragen hast. Toll, dass du...
Und da waren richtig ein paar gute Outfits. Die hast du geholt. Also, können wir die kurz mal beschreiben? Also, ich habe es nicht gesehen.
Ja, also
ich weiß nur, du hattest auffallende Outfits.
Genau, ich habe immer schon Mode geliebt und vor allem auffallende Outfits. Ich muss sagen, vor allem in den Jahren danach, bis so vor einem Jahr, hat sich das stark nochmal entwickelt. Aus heutiger Sicht waren die eigentlich noch harmlos, weil ich muss ja auch sagen, ich bin ja in die Show gegangen und ich bin jetzt nicht für die Liebe dort reingegangen, sondern ne, auch so für queere Sichtbarkeit, um mich aber auch zu präsentieren. Und habe natürlich Outfits vorher ausgewählt, weil du weißt ja, für die Entscheidung brauchst du Outfits und da gab es auch so ein paar Mottos. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht komme ich maximal bis zur 5. Folge. Das heißt, ich habe so 5 gute Looks mitgenommen danach und dann bin ich aber bis zum Ende gekommen. Ich hatte nichts mehr anzuziehen und habe aber vorher...
Ist auch ein Look.
Aber halt die Outfits halt so ausgewählt. Ich hatte zum Beispiel so ein Mugler-Oberteil in Weiß an, was so ein ja, Bodysuit war mit so Cutouts irgendwo. Also es war schon immer sehr, sehr viel los. Aber das Lustige war, dass ich glaube ich der Erste war, der in so ein Format ging, wo du ja immer bei den Entscheidungsnächten, da gibt's keine Rose, sondern gibt's eine Krawatte. Und die Krawatte hat man eigentlich, weil man davon ausging, dass die Männer bei diesen Entscheidungen Hemd und Anzug halt tragen. Was ja auch in diesem Ursprungsformat so ist, wäre ja beim Bachelor oder sowas auch so. Ich habe aber nicht ein Outfit mitgebracht, wo eine Krawatte zuging. Ich hatte bei der, das weiß ich noch, ich hatte beim Finale, hatte ich zwar einen Sakko an, aber ich hatte kein Hemd drunter. Und ich musste ja diese Krawatte tragen. Mhm. Das heißt, ich habe dann auf nackter Haut diese Krawatte gehabt und das Sakko drüber. Ich sah aus wie ein Stripper von den Chippendales. Also wirklich, ich habe sehr viel mitgemacht. Und ich habe mir nicht gedacht, dass das so ein... ja, fast politisches Statement sein könnte. Ich habe auch Mode studiert tatsächlich. Also ich habe zu der Zeit auch noch Modemanagement studiert und habe mich halt immer einfach für schicke Klamotten interessiert. So. Und das hatte auch gar nichts damit zu tun, dass ich da jetzt, oh, ich trage jetzt einen Rock, ich möchte ein politisches Statement setzen, sondern ich fand das halt einfach geil und habe es meiner Meinung nach auch für die Show ein bisschen reduziert, weil ich ja nicht wollte, dass der sofort schnallt. Boah, der ist ja nur für den Fame drin, so nach dem Motto. Deswegen habe ich nicht... Ja. Okay, ich hatte ein Latex-Oberteil auch einmal an. Also ich habe schon, glaube ich, auf die Kacke gehauen, aber nicht so sehr, wie ich hätte können. Und dann auf einmal wurde daraus so ein... Also Leute spinnen das dann da draußen ja ganz anders weiter. Und das fand ich dann total spannend, dass ich einmal gemerkt habe, du musst ja gar nicht den Mund aufmachen, um irgendwie für was zu stehen. Auf einmal stehst du da und nur du in dem Outfit hat schon irgendwie eine Message zum Thema Männlichkeit oder was weiß ich. Und das war krass damals.
Ach, interessant. Man soll nicht immer auffallen. Also mit Klamotten auffallen ist in der Community immer okay. Aber nicht,
ja,
nee, aber
es kommt drauf an, wen du fragst. Also weißt du, was immer so eine, das ist jetzt, ich sag das jetzt, du kannst es ja sonst blurren, wenn das
nicht
so reinpasst.
Nichts geblurrt.
Es ist immer am Ende so, am Ende auf einer Bühne wird's gefeiert. Das war lange auch mit dem Thema Drag, was jetzt so ein bisschen mehr in den Mainstream gekommen ist. Aber ich weiß, als ich noch in Berlin gezogen, nach Berlin gezogen bin, das ist noch gar nicht so lange her, 2015, war das so, ja, wenn du dich dafür entscheidest, Drag zu machen, auf einer Bühne gefeiert, gefickt wirst du nie wieder. Ah. Und das ist einfach, weil zu feminin, zu dir, das war immer, oh, dann hast du vielleicht noch Nägel drauf oder so, das war immer ein Tabuthema. Und das ist auch bestimmt bis heute noch so, aber wir gehen innerhalb der Community, glaube ich, mit Themen inzwischen auch durch eine andere Sichtbarkeit von zum Beispiel in Anführungszeichen femininen, schwulen Männern oder so, glaube ich, anders um. Aber das war wirklich eine lange Zeit. Ja, toll auf einer Bühne, aber ficken möchte es niemand. Yeah. Und das ist ja auch kein schönes Gefühl dann so, wenn du dann denkst, ja toll, dass die, die da unten mich auf der Bühne toll finden, aber wenn es dann zum Privaten, dann möchte das keiner treffen.
Das stimmt. Also die Community kann extrem competitive sein, wie man sagt. Oder? Ja. Man fragt sich aber eigentlich, warum? Man könnte gemeinsam doch einfach so stark sein.
Ich glaube, das ist halt, am Ende ist der Mensch ein wahnsinnig egoistisches Geschöpf. Und ich glaube, dass vor allem die Schwulen, ich bin ja selber ein schwuler Cis-Mann, ne, muss man ja sagen. Aber ich glaube, das sind die, die einfach die ersten waren, die repräsentiert wurden in der Öffentlichkeit. Mhm. Die gab's, die haben hier und da mal in einer Show stattgefunden. Gut, vielleicht hat man in den 90ern zum Beispiel diese Show nicht zu Ende erzählt. Ich denke mal an die Nanny. Da gab's doch diesen eigentlich schwulen Haushälter, der aber am Ende dann doch, so in den letzten Folgen kommt dann raus, dass er die andere dann doch heiratet und liebt und so. Also man, da hat man sich noch nicht getraut. Aber die Sichtbarkeit von schwulen Männern, die hat ja schon in den 90ern, sag ich mal, angefangen und vor allem in den 2000ern. Und wenn man diesen Tisch der Akzeptanz so sieht, ist es, wenn überhaupt, der schwule Mann aus der queeren Community, der als erstes so einen kleinen Kinderplatz zumindest da hatte. Mhm. Aber zu solche Sachen wie non-binär sein und vor allem das Thema Trans, da reden wir ja wirklich erst in den letzten Jahren drüber. Ich weiß, selbst ich, 2014, Conchita Wurst beim ESC, ich konnte damals noch nicht erklären, ob das jetzt eine transsexuelle Frau ist oder ob das eine Drag Queen ist. So diese Unterschiede, die waren so verschwimmt. Diese Aufklärung über diese Themen, die kommt ja jetzt erst.
Und ich glaube, Drag Queen, oder?
Ja, ja, sie war...
Conchita ist einfach nur Drag,
ja, Conchita
oder?
Ist Drag Queen. Also ich, aber man musste das nicht, weil die hat ja auch einen Bart. Und ich glaube, wenn es mir schon als 16-jähriger schwuler Junge so ging, wie geht's dann erst Leuten, die wirklich gar keinen Berührungspunkt mit dem Thema haben? So. Und ich glaube, jetzt wieder lange Story, aber dass halt der schwule Mann dann irgendwann gemerkt hat, boah, mir geht's ja eigentlich ganz gut. Und ich möchte mich aber von diesem anderen, also ich möchte nicht mit so Transfrauen in einen Topf geworfen werden, weil die sind ja noch, die werden ja noch diskriminiert und ich will ja nicht auch diskriminiert werden. Und ich glaube, das ist oft aus sowas, aus solchen Beweggründen kommt halt immer noch auch innerhalb der Community leider Diskriminierung, was dann immer mich aber trotzdem ärgert, wenn zum Beispiel heteronormativ lebende Personen dann sagen, ja, ihr versteht euch ja selbst nicht, warum sollten wir euch akzeptieren? Mhm. Muss man ja im Umkehrschluss aber trotzdem sagen, das, was du sagst, diese Competitiveness kommt ja auch nur aus diesem Wunsch, akzeptiert zu werden. Und scheinbar diesem Status, dass es ja noch nicht so ist. Ja. Deswegen kann man das am Ende im Umkehrschluss alles irgendwie erklären. Aber ich glaube, daher kommt es einfach.
Ja klar, manchmal muss man, gerade wenn man einer Minderheit angehört, muss man sich einfach melden. Man muss einfach auch ein bisschen Ellbogen einsetzen, sonst kriegst du nichts. Weil ich fühle mich gerade daran erinnert, an das, was 2015 passiert ist, als wir so viele Flüchtlinge gehabt haben. Da gab es dann die Syrer, da gab es die Iraker und die haben sich untereinander wirklich nichts gegönnt oder aber auch nicht irgendwie Bescheid gesagt, wenn es irgendwo was gab. Und würdest denken, ihr seid doch alle gerade Teil dieser Flüchtlingscommunity, seid jetzt alle in diesem großen, alten, leerstehenden Hotel untergebracht. Und trotzdem, es ging untereinander gegeneinander. Ja. Und das fand ich damals ganz interessant. Ist aber total logisch.
Ist das gleiche Prinzip.
Genau eigentlich. Das gleiche
Prinzip.
Weil
die sind Prinzip. Ja auch so, ich muss jetzt irgendwie so. Ja, es ist schlimm. Ich finde es auch selber ganz, ganz schlimm, wenn ich das auch höre. Aber es ist halt leider so, in einer perfekten Welt wäre man natürlich, ne, dann würden wir uns alle, aber es ist leider nicht so. Es ist leider immer nicht so. Aber finde ich trotzdem eklige Eigenschaften, muss ich sagen. Weil ich hoffe, ich ticke nicht so. Ja. Aber ich glaube, das hat auch mit einer Art von Edukation zu tun, im Sinne von mich mit solchen Themen beschäftigen, die vielleicht über meinen Tellerrand hinausgehen. Also so zum Beispiel, ich werde niemals verstehen können, wie es einer Transperson geht. Ich werde niemals verstehen können, wie es einer POC-Person in Deutschland zum Beispiel geht. Aber ich höre mir diese Geschichten an. Ja. Ich versuche zu verstehen, auch wenn ich es niemals verstehen werde. Und ich glaube, sowas, das fehlt vielen Menschen dann doch noch.
Dann war es tatsächlich so, dass du, als du nach Berlin gekommen bist, einigen warst du zu feminin.
Ja, das, bestimmt. Also bestimmt. Ja, also genau, ich bin nach Berlin gekommen, habe dann erstmal die ersten Jahre wirklich, ja, ich habe halt studiert und dann, was man halt so als 18-Jähriger macht, auf einmal ist da dieses Mekka, was sich eröffnet an Möglichkeiten. Ja, es gibt ja auch hier Gegenden, schwulen Kaffee trinken zu gehen, queer feiern zu gehen, alles Mögliche im Nachtleben, vor allem das Nachtleben hat es mich damals total reingezogen. Also ich, das klingt dann immer so falsch, also ich war nie so ein, was kennt man von Berlin, Berghain, Technogänger, 3 Tage wach auf sonst was für so.
Club.
Da war ich tatsächlich öfter mal, ja. aber auch aus anderen Beweggründen. Ich glaube, ich wollte halt immer schon Show und ich wollte groß und ich wollte viel machen. Und das der erste, was als 18-Jähriger, ne, oder 19-Jähriger, da interessiert sich keine Sau für dich. Und ich hatte jetzt nicht die Möglichkeiten, die ich heute hatte, zu wirken. Ja. Das heißt, ich bin halt in den Nachtclubs, habe mir Outfits angezogen. Ich weiß, wir haben früher in so Fake-Pelzmänteln und Sonnenbrille sind wir in den Club gegangen. Wir haben es aber auch auf die Spitze getrieben. Und dann, weil wir wirklich, das war so Show, weißt du? Das war so, man kam rein, man hat sich so wichtig gefühlt auf einmal auf diesen Partys. Man hat sich aber auch so willkommen gefühlt, weil auf einmal gehst du da rein. Natürlich haben Leute auch abfällig geguckt, weil sie dachten, was muss denn der jetzt hier für eine Show abziehen? Aber man musste sich nicht erklären, wie man sich sonst wahrscheinlich in der Welt oder ich mich sonst mein Leben lang erklären musste für das, was man ist. Und ja, dann war es die ersten Jahre erstmal sehr viel Party, sehr viel Community-Arbeit, sage ich auch einfach mal so. Und wirklich sehr viel einfach ja, Leben genießen, würde ich sagen, wie es halt in jungen Jahren bei vielen Leuten so ist.
Hatten deine Eltern eigentlich Sorgen, was aus dir werden könnte, wenn du in die Großstadt gehst und nachdem du dich geoutet hast und nachdem sie gemerkt haben, der fällt auch gerne auf? Also
ja, also ich glaube,
weil sie klingen jetzt nicht so wie coole Eltern. Also, die klingen super sympathisch.
Das ist so zwiegespalten. Das ist wieder auch sowas, was halt, ich durfte auch schon immer alles. Also ich durfte auch schon mit 16, also bei mir war das immer so, ich habe zwar diese wilde Seite gehabt, aber ich bin trotzdem extrem kontrollierter Mensch. Also so, ich habe nie, ne, deswegen meine ich das gerade auch in dem Nachtleben. Es war klar, Drogen niemals. Es war, also ich habe nie jetzt, ich habe gerne mal, früher noch, heute auch nicht mehr so, aber ich habe gerne mal getrunken oder sowas. Aber es war nie so, dass man das hat. Ich habe ja trotzdem studiert nebenbei und das recht erfolgreich. So. Und ich habe auch schon zu Schulzeiten war ich so, ich war jetzt kein Überfliegerschüler, aber ich hatte einen guten Zweierschnitt. Ich habe nebenbei 6 Jahre Leistungssport gemacht, wurde sehr erfolgreich. Dann habe ich damit aufgehört. Dann war ich halt damals noch zu Schulzeiten in einem Stadtchor, der für die Oper gearbeitet hat und so. Und dann habe ich da auch noch ein Musical gespielt. Also ich war immer busy. Ich hatte immer Ziele. Und ich glaube, dadurch, dass ich selber diesen Ehrgeiz immer schon hatte, waren die da recht entspannt, dass das Kind schon irgendwie machen wird. Natürlich wussten sie aber auch nicht alles, was ich in der Großstadt so getrieben habe.
Wie sah denn der 15-, 16-Jährige aus? Also hast du da auch schon versucht aufzufallen so ein bisschen?
Nee, also outfitmäßig gar nicht, aber ich war halt damals schon so, ich mochte halt immer schon Musik, Schauspiel, Theater, Bühne und
okay,
so.
Okay, aber das
war,
ist ja normal.
Genau, und dann war halt das so, da gab es halt nicht so viele Möglichkeiten an meiner Schule oder so. Ich sage mir, heute gibt es da ja so Schulaufführungen und sowas, das hatten wir alles gar nicht. Nein. Wir hatten so einen kleinen Rickety-Crickety-Chor und dann gab es halt aber in der Stadt halt die Möglichkeit, was zu machen. Ich habe halt alles mitgemacht, was ich konnte. Ich habe auch mal, bei uns in Sachsen-Anhalt gab es sowas, das nennt sich Schülerferienticket. Und da haben sie über Jahre hinweg, da haben sie immer so 4, 5 Leute gecastet in einer Talentshow. Wirklich, also du musst dir vorstellen, 2000 haben sich beworben. Dann wurden 20 zu einem Finale eingeladen in einem großen Theater und dann hat man so eine Talentshow gemacht und Interview gegeben und am Ende wurden 4, 5 ausgewählt und dann hat noch so ein Star hat dort noch performt, so Vincent Weiss oder so, hat damals am Anfang seiner Karriere auch da mal noch gesungen. Und
der
so.
War bei dir da?
Als ich genommen wurde und so war der dann da. Davor das Jahr, ich glaube bei mir war tatsächlich Gabby von Queensberry da. Aber, also auch so eine Girlband. Aber es war immer was los. Und auch so war es da, wo ich heute denke, was für ein Scheiß. Aber da habe ich mich casten lassen, weil das waren die Leute, die in dem Moment in Sachsen-Anhalt so ein bisschen, die waren halt Stars, weil die waren ja überall, hingen die ja auf den Plakaten. Also wirklich, ich habe alles gemacht, um irgendwie.
Und bist du genommen worden?
Ja, na klar.
Was habt ihr performt dann? Was wurde aufgeführt?
Ich habe, du musstest ja immer was Einzelnes. Ich glaube, das findet man auch in das YouTube-Video. Ich habe gesungen. Ich habe Chasing Cars von Snow Patrol gesungen. Und ich habe absolut verkackt, weil ich war damals total aufgeregt. Ich hatte auch noch nie vorher mit so Handmikro auf einer Bühne mit einem Playback-Track gesungen und habe nichts mehr gehört. Das ist ja voll oft so auf einer Bühne. Irgendwie habe ich den Track nicht richtig gehört und war dann zu früh. Habe einfach zu früh gesungen. Aber naja, war halt wie es war, haben mich trotzdem genommen. Und deswegen also wirklich alles mitgemacht, okay, was ich konnte.
Ja, und was gab es dann also an Aufführungen, bei denen du dabei sein konntest, also nachdem du genommen wurdest?
Ja, das war das Schülerferienticket, das war eine Sache, da warst du dann einfach nur auf diesen Plakaten drauf und bist dann halt so, hast so eine Tour gemacht und hast neue Jugendliche fürs nächste Jahr gecastet. Okay, okay. Aber das, was ich an der Oper gemacht habe, das war halt wirklich... Also wir haben halt wirklich in einem Chor gesungen, wir hatten so Chor-Performances, mhm, und dann haben wir, aber ich habe zum Beispiel, Peter Pan war damals in Halle des Musical und da war ich ein verlorener Junge und so. Aber ich meine, wer kann das schon sagen, mit 16, 17 Jahren da irgendwie auf einer, wirklich auch ein komplettes Stück auf der Bühne zu stehen und eine feste Rolle zu haben, also nicht irgendwie Statist im Hintergrund, sondern wirklich echte Rollen, jetzt nicht die Hauptrolle, aber das zu machen, da habe ich halt so gemerkt, boah, das ist schon geil. Da habe ich schon Bock drauf. Das ist alles so, ja, weißt du, so schon mal so, dass du so den Geschmack davon bekommst.
Was Showtime! So
ja, wirklich immer.
Berlin. Als deine Eltern dich das allererste Mal besucht haben in Berlin, mhm, was habt ihr gemacht? Wie war es für die?
Boah, das ist eine gute Idee, gute Frage. Ich glaube, die sind tatsächlich direkt am ersten Tag, die mussten meine Sachen dann rüberbringen. Die waren am Anfang gar nicht so viel da. Ich habe irgendwo wirklich, ich habe ein ganz schlechtes WG-Zimmer in fast Teltow bekommen. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, mhm, Teltow, das ist schon fast gar nicht mehr Berlin. Also ich bin wirklich auch morgens 1,5 Stunden zur Uni gefahren.
Oh.
Aber es war es mir wert, Hauptsache nach Berlin oder Rand Berlin. Ja, und ich glaube, ich bin erstmal, ich glaube, sie haben sich doch am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich bin das erste halbe Jahr, glaube ich, aus heutiger Sicht zu wissen, depressiv geworden, ja, weil ich dann gemerkt, ich dachte immer so Partybekanntschaften, ich habe so viele Freunde und für alle, die hier heute zuhören, denken, boah, ich wollte auch immer mal nach Berlin ziehen. Es ist okay, wenn es am Anfang scheiße ist. Mhm. Weil ich kenne ganz viele Leute, die nach Berlin ziehen, erstmal sagen, alle haben hier so ein geiles Leben, warum ist das so doof für mich? Und das ging uns allen so. Also ich kenne, mhm, kaum jemanden, der in jungen Jahren, sage ich jetzt mal, nach Berlin gezogen, ja, ist, der total Anschluss hatte. Also wirklich, ich habe erstmal angefangen BWL in Potsdam zu studieren, saß dann mit 650 Menschen kam gerade von der Bühne in Halle, hab gedacht, boah, jetzt werde ich Superstar. Komm dann nach Berlin, wo keiner auf mich gewartet hat, das muss man mal sagen. Ich keine Freunde hatte, sitze in Potsdam in einem Vorlesungsraum mit 650 Leuten, wo dann gesagt wurde, so und so läuft jetzt das Semester und sie sitzen da in Vorlesungen, dann schreiben sie am Ende eine große Prüfung. Hab nach 2 Wochen das Studium abgebrochen, bin ich einfach nicht mehr hingegangen, hab's meiner Mutter nicht erzählt, hab auch keinen Job gefunden, weil das war auch wieder ein Problem. Ich hatte zwar in meinem Lebenslauf stehen, ja, Statist und Oper Halle und hab da irgendwie Rollen gespielt, aber das interessiert jetzt bei H&M im Einkauf, interessiert das keinen, wenn du irgendwie einen Job haben willst. So. Und dann habe ich auch erstmal wirklich von wirklich gar nichts gelebt, habe dann irgendwie auch nicht gewusst, was mache ich jetzt oder so und bin dann halt wirklich so, konnte nicht mehr schlafen und so. Also mir ging es am Anfang wirklich schlecht. Ich glaube, da haben meine Eltern sich wirklich ein bisschen Sorgen gemacht. Mhm. Aber es hat sich dann stückweise, habe ich mein Leben dann wieder geordnet.
Okay.
Ja, ja.
Und was hat dir geholfen in der Zeit, in diesem halben Jahr?
Nachtleben.
Okay.
Ja, das war also deswegen, das ist so die gleiche Zeit, ich bin dann wirklich da total eingetaucht, dadurch dann auch wirklich Leute kennengelernt und mich so ein bisschen vernetzt und so und dadurch wirklich, das weiß ich auch noch, jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, wie man Mode studieren kann, weil ich wusste immer schon Design, ich war leider nicht handwerklich betätigt, also nicht so, mhm, fähig und hat mir dann halt wirklich so gesagt, hier, so kannst du das machen und hat mir dann geholfen und dann habe ich da, ohne es meinen Eltern zu erzählen, mich da einfach angemeldet und habe gesagt, so, ich studiere jetzt also das hat gekostet, Modemanagement in Berlin, weil ich das unbedingt wollte. Und als ich dann den Studienplatz hatte, habe ich natürlich dann auch einen Job bekommen im Einzelhandel. Und so fing das an, dann war das Leben wieder geordnet.
Um das zu finanzieren.
Genau, genau. Das war...
Dann mussten deine Eltern nicht das Lotterleben hier in Berlin finanzieren.
Nee, das hätten sie auch nicht. Ich glaube, es gibt da heute was für Studenten oder sowas, der zusteht so ein bisschen schon. Aber ich finde, man muss ja auch ein bisschen auf eigenen Beinen stehen.
So, Berlin ist deine Stadt mittlerweile, oder?
Ja, total.
Also, total. Du atmest Berlin. Wie homophob ist Berlin?
Boah, gute Frage. Oh, es ist so unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, es ist schlimmer geworden.
Eigentlich denkt man, hier darf jeder sein, wie er möchte. Und ja, es guckt keiner zweimal.
Vermeidlich. Also es ist total ambivalent eigentlich. Auf der einen Seite ist Berlin diese verrückte Stadt, weil man auch einfach so viele Leute auch einfach schon gesehen hat. Das heißt, alles Aufregende ist jetzt nicht unbedingt immer so aufregend, aber ich habe vor allem das Gefühl, ja, es kann jetzt deep werden, aber es ist so, die letzten Jahre, also es gab schon immer sehr viel rechtes Gedankengut und es gab schon immer viel Leute, die echt scheiße gedacht haben, sage ich jetzt einfach mal so, und die auch homophob gedacht haben. Aber es gab eine lange Zeit in Deutschland, wo diese Personen wussten, boah, wenn ich jetzt auf der Straße die Fresse aufmache, ich sag's jetzt einfach mal so, und mich da homophob äußere, dann kriege ich von irgendwem eins auf den Deckel. Da gibt's keinen, der mir zuspricht. Das macht man nicht. Das ziemt sich nicht so. Die Personen haben immer schon so gedacht. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist rechtes Gedankengut auf eine Weise auch wieder salonfähig geworden. Und es ist auch wieder, wenn Leute mir unter auch ein Instagram-Bild schreiben, also ganz schlimme Sachen mir schreiben. Okay. Du eklige Drecks, was auch immer, geh in die Hölle oder ne, wir machen mit dir, was wir damals mit den Juden gemacht haben und so. Also solche Sachen kriege ich auf Instagram. Und ja, ähnlich auch teilweise manchmal in der Öffentlichkeit irgendwas hinterher geschrien.
Wirklich? Zum Beispiel? Auf der Straße?
Naja, was immer geht, ist Schwuchtel, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist halt sehr, vor allem wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, voll oft sind es auch so Typen, die erst eigentlich nett sind, die kommen und sagen na und fast so ein bisschen flirty. Und sobald du dann, eigentlich ist das Einzige, was du machen kannst, ignorieren, weiterlaufen. Mhm. Aber sobald du darauf irgendwie eingehst, dann werden sie total aggressiv und wollen dich halt vermöbeln. Hatte ich in den letzten Monaten auch schon zweimal. Und sind sich teilweise dessen auch gar nicht bewusst. Ich hatte letztens auch so einer, der hätte mich fast angefahren. Ich habe aber nichts falsch gemacht. Der wollte halt einfach Stress provozieren. Und dann ist er halt weitergefahren und hat mir irgendwas...
Im Auto.
Ja, genau. Und hat mir halt irgendwas Doofes aus dem Auto noch hinterhergerufen. Und dann war ich an diesem Tag so sauer und weil er mich halt wirklich fast umgefahren hätte, habe ich gesagt, so ein Arschloch und habe das halt laut gesagt, so auf der Straße. Und dann ist er stehen geblieben und ist fast ausgestiegen und ist halt total ausgerastet, dass ich ihn ja jetzt beleidige, wie ich nur drauf komme. Und ich bin so, du hast mich doch, weil er diesen homophoben Spruch halt nicht als Beleidigung gesehen hat, weil er doch ein bisschen einer, so nach dem Motto. Also es ist wirklich kurios, was auch ich teilweise erleben muss. Und ich glaube, dass ich vor allem, beruflich ja gerne mal schillernde Outfits trage, privat aber recht normativ durchs Leben gehen kann. Das geht anderen Leuten teilweise nicht so. Und ich weiß zum Beispiel auch zu eigentlich fast jedem Job, nehme ich ein Taxi und ich kenne ganz, ganz viele Bekannte von mir, die auch im Nachtleben arbeiten, die halt immer einen Mantel und eine Sonnenbrille dabei haben, damit man das Augen-Make-up nicht sieht und das Outfit nicht sieht. Und das ist leider, man überlegt sich das nachts vor allem immer noch zweimal, ob man jetzt Öffis fährt. Also es ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber es ist leider so, dass da schon sehr viel Mist bei rumkommt.
Krass, und das in Berlin.
Ja.
Würdest du privat gerne auch schillernd da rumlaufen?
Nicht mehr. weil ich gemerkt habe, wie anstrengend das auch einfach ist. Und ich lebe mich da beruflich voll und ganz aus. Also ich habe ja wirklich, ich kann es jetzt schwierig beschreiben, aber ich habe alles schon mal gemacht. Ob es nun ein Kleid ist, ob es blondierte Haare, blondierte Augenbrauen waren. Ich habe wirklich jeden Look einmal mitgemacht. Ich glaube, ich habe diesen Point auch irgendwann mal überschritten. Und jetzt gerade finde ich das total schön, auch ein bisschen ruhiger wieder zu werden. Mhm. Und vor allem halt aber auch privat, also ich laufe privat am liebsten und meistens auch wirklich Jeans, schwarzes Oberteil oder Tanktop.
So wie heute?
So wie heute, ja.
Also
oder auch am liebsten. Ja, und am liebsten auch einfach.
Die Schlaghosen und die rosa Turnschuhe.
Ja, aber das ist schon Level Up. Das ist schon für dich heute, weil ich dich beeindrucken wollte. Okay. Habe ich gedacht, da haue ich ein bisschen rein. Und sonst wirklich gerne sehr viel Sporthosen und sowas. Wirklich Cap, ganz viel Cap. Also ich laufe privat wirklich da. Habe ich gar keine Probleme, aber halt so beruflich würde ich das nicht mehr machen, wenn ich da irgendwie ein Kleid oder einen Rock mal anhätte und kann ich nicht Öffis fahren, geht nicht.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe vorher überlegt, okay, der Robin kommt, ich kann hier nicht rumlaufen wie von der Halde. Also man läuft ja immer so rum von der Halde, hat er so eine Jeans und so ein verwaschenes Shirt. Dann habe ich gesagt, okay, nee, der kommt wieder so. Das ist so wie Sebastian Klussmann. Weißt du, kennst du Sebastian Klussmann? Das ist einer der Jäger aus Gefragt gejagt. Auch in Berlin zu Hause, Berlin-Steglitz, wohnt er und der liebt es im Fernsehen immer mit diesen schillernden, bunten Hemden da zu sitzen. Und dafür wird er auch immer wiedererkannt. Ist auch so ein guter Typ. Und als der mal hier war, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas anziehen, womit ich quasi nicht mithalten kann, aber dass ich ihm irgendwie auf Augenhöhe begegne und habe wirklich mein krassestes Shirt mit so bunten Blumen rausgeholt. Und das Erste, als er reinkam zur Tür, was er sagte, war: krasses Hemd. Nicht nur Strike.
Ja, da hast du es geschafft.
Ja. Und heute habe ich auch gedacht, okay, ich muss mich ein bisschen smooth anziehen. Hier so ein bisschen mit schwarzer Hose. Und dieses Ding trage ich normalerweise nie, weil ich es eigentlich hässlich finde. Aber es war das Einzige, was ein bisschen frisch auswirkte.
Especially for you. Aber ich habe gerade überlegt, wie das bei dir ist. Hast du da, weil du hast auch Fernsehen gemacht, ne?
Nur ein bisschen.
In den 2000ern habe ich mich belesen. oder?
Ja, so ein bisschen mal Kultursendung ein bisschen. Und zwei Sendungen bei Sat.1,
ja, genau,
die Taratata hießen. Ja,
ja, habe ich, ja, hab ich gegoogelt. Ich war total beeindruckt.
Ich wusste nicht, dass man das noch googeln kann.
Natürlich,
sogar.
Das findet man auch in deinem Wikipedia-Eintrag. Meinen gibt es übrigens nicht mehr. Der wurde wegen Belanglosigkeit.
Wirklich?
Ja. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten, dass der dauerhaft bleibt. Ich hatte mal einen, aber ich habe das irgendwann mal erzählt. Und ich glaube, irgendjemand muss mir dann, ich schwöre, ich war es nicht selber, einen gemacht haben. Yeah. Und dann ist der irgendwann wieder, aber ich glaube, weil ich nicht so viel Presse, also so klassische Presse habe.
Aber mittlerweile, ja, man könnte, müsste der eigentlich doch drinbleiben. Aber ich weiß und ich finde es ja auch okay, dass da Leute sitzen, die einen Tag später das, was irgendjemand eingetragen hat, denn es kann ja jeder, auch gleich wieder löschen, wegen Belanglosigkeit.
Ja,
also
ja,
das finde ich auch okay.
Ich fand es auch lustig. Aber ich nehme das auch nicht so ernst. Ich weiß ja, dass ich bin am Anfang. Ich hoffe, ich bin am Anfang. Aber nee, deswegen, ich google gerne und ich finde es dann immer so, also das ist schon so, wenn ich deine Vita auch mir so angucke, dann sind schon viele Sachen, wo ich denke, ach, das hätte ich auch gerne. Und
wirklich?
Das finde ich ja toll. Ja, klar.
Aber was? Ich wüsste gar nicht was.
Du hast Sendungen für Sat.1 gemacht. Ich würde
ja,
so
aber doch nur zwei.
Ja,
Stück.
Immerhin besser. Ja. Ich habe keine Sendung für Sat.1 gemacht. Zwei sind besser als keine. Nee, aber das ist so, weil ich ja immer merke, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das dann doch so, ne, auch das Prince Charming-Ding, auf diesem Level auch schon ein paar Jahre arbeite und jetzt alles mal gemacht habe und merke, es darf sich gern in eine Richtung entwickeln. Und diese Richtung, die mir am meisten Spaß macht oder wo ich auch sehe, die ist realistisch, dass ich jetzt nicht morgen Popstar werde.
Ja.
Ja, ich habe die Möglichkeiten, das auszuleben, mein Wunsch, ne, aber das ist so, vielleicht jetzt nicht so ganz in my cards, aber so diese Richtung Moderation, Podcasts, Shows halt auch sehr gerne. Das ist halt das, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich auch immer gutes Feedback, sage ich mal, bekomme, was ich gerne mache. Und da würde ich gern viel mehr rein. Und weil, weißt du, warum ich da nämlich gerade denke, weil wir über das Thema Outfits gesprochen haben. Ich habe sehr, sehr lange auch das Gefühl gehabt, das ist cool und so, aber dass die Leute dann immer so waren, ja, aber wir können den ja nirgendwo hinstellen, weil der kommt dann in einem Minirock oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich zu gewissen Anlässen, aber ich kann halt auch anders, weißt du, so. Und ich glaube, das ist so eine Phase gerade in meinem Leben, dass ich dann immer denke, den da oben zeigen zu wollen. Ich kann in jede Richtung, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du das mit den Outfits irgendwie ansprichst, weil du ja wahrscheinlich ganz anders daran gehst oder so, wenn du was aus. Aber ich meine, du machst ja auch viel Radio.
Ich gehe da, ja, also völlig, kannst du aussehen. Deswegen mache ich Radio. Deswegen machen alle Radiomacher Radio.
Ist das? Ich weiß nicht, wie ich in Sachen Podcast und
nein,
Video
aber es gibt doch den Begriff, er hat ein Radiogesicht.
Mhm. Ja, das ist der beste Spruch immer.
Und ein Radiogesicht, es ist ja alles humorhaft.
Ja, ja, aber das ärgert mich bis heute so sehr, dass ich in diese Sparte gerutscht bin, wo man mich viel hört, aber gar nicht so viel sieht, weil ich bin so jemand für so Visuelle.
Okay, gut, ja.
Das packe ich hier jetzt nach draußen, Manifest. Bei Talk by Tees.
Ja, aber es kommt doch. Also ich meine, und du wirst, also spätestens im nächsten September wirst du fürs Dschungelcamp angefragt.
Ja, aber da
würdest du
nicht machen.
Hingehen?
Nein. Nee. Also ich glaube, ich habe mir früher zu wenig Gedanken gemacht, um jetzt mal ein bisschen so zu jetzt. Ich habe mir früher, als ich hier angefangen habe, schon viele Gedanken gemacht. Ich habe ja vieles auch abgesagt. Ich wollte direkt aus diesem Trash-Sektor raus. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe mir bei manchen Sachen nicht so viel Gedanken gemacht, was das trotzdem bei anderen Leuten bewirkt. So dieses, er steht halb nackt auf einer Bühne. Es gab auch mal eine Zeit lang wirklich, da war kein Outfit knapp genug. Mhm. Und wenn man dann halt wirklich nur noch in einem Minirock mit 20 Zentimeter Heels irgendwo steht und das aber groß nach außen trägt und postet, dass dann jetzt vielleicht nicht ARD Kultur anruft und sagt, wir würden gerne diese Show mit dir umsetzen, das ist dann natürlich klar.
Ja, aber gerade in diesen Zeiten halte ich sowas für durchaus denkbar.
Ja,
gerade in diesen Zeiten werden ja eigentlich so bunte Formate, junge Formate ja extrem gefördert.
Das stimmt, aber es gibt
eine
Grenze.
Ich kann mir dich da vorstellen. Also ja, Minirock ist eine Grenze.
Ich mir auch. Ja, also ich glaube, ich meine einfach so, also es waren Outfits, die wirklich, okay, die hätte auch Instagram fast nicht mehr hochgelassen. Ich meine, es gab wirklich harte Zeiten, aber ich glaube, dass man dann immer merkt.
Wo hast du diese Outfits herbekommen?
Ich bin einfach da total überall.
Also, hätte sein können, dass du deinen eigenen Designer hast, der das für dich macht, von der Modeschule, dass man Universität, Modeschule verbindet mit Kostümen, die für Robin gemacht werden.
Das ist das Einzige, was mir mein Studium gebracht hat, ist, also ich habe ja wirklich einen Master in Modemanagement inzwischen. Ja. Also wo ich mir denke, also wirklich 6 Jahre studiert, wofür? Aber dass ich sehr gut vieles kenne auf alle Fälle und ich habe einige Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, viele haben mir auch was gemacht, aber halt viel ist halt auch bestimmte Brands oder so, aber alles, was man nicht kennt. Also es ist jetzt auch nicht Naja, vielleicht ist es mal ein Gucci-Teil, aber es ist jetzt auch nicht Gucci, Prada, Fendi, weißt du, so die gängigen High-End-Bank. Es ist sowas, was wirklich keiner kennt. Das ist so, es sind schon Kostüme. Ich habe auch wirklich zu Hause so eine Art Fundus mit meinen Kostümen.
Wie oft darf man denn eine Sache zweimal tragen?
So oft, wie man will. Okay, da bin ich dann wieder moderne Person. Man kann es gerne anders kombinieren, aber ich finde das ganz schlimm. Ich finde das auch ganz schlimm an mir, dass wir so eine Wegwerfgesellschaft, vor allem mit so auffälligen, also dass jetzt der letzte Fast Fashion Mist und dass der auch schnell kaputt geht und man es dann so nicht so oft trägt. Okay, das ist halt a matter of fact, aber ich finde gerade bei so auffälligen Sachen, die teuer sind, aufwendig sind und so, das ist so schade. Ich verleihe auch ständig was.
Okay.
Also alle, also auch teilweise recht bekannte Leute gibt es auch schon, Freunde, Bekannte von mir gibt es dann so irgendwie Red Carpet Fotos in meinen Oberteilen oder sonst so, oder irgendwelche Pressefotos. Finde ich aber ganz schön, weil ich finde das irgendwie, das braucht Leben, weißt du, so die müssen getragen werden.
Ja, das stimmt. Die müssen atmen. Die müssen ein Leben haben.
Die müssen lebendig sein.
Weißt du? Ja. Ganz kurz nochmal zu diesen furchtbaren Beschimpfungen, sogar auf der Straße, nicht nur bei Instagram. Was hat das für Konsequenzen für dich gehabt? Welche hast du gezogen daraus? Für dich persönlich. Also bei anderen hast du gesagt, die gehen da mal mit Sonnenbrille und so, damit man bloß das Make-up jetzt nicht sieht. Wie ist es bei dir?
Also es ist natürlich eine Art, die einen manchmal in schlechten Momenten schon ein bisschen einschüchtern kann. Es hat halt auch dafür gesorgt, dass ich dann voll oft, also es ist halt eine ganz andere Planung dann von Outfits und wie ich wann wo Geld investiere, um von A nach B zu kommen, um das zu machen, oder reduziere ich lieber oder mache ich das nicht. So, und ich muss sogar sagen, ja, natürlich ist auch ein bisschen was von Luxus, nicht öffentliche fahren zu müssen. Aber ich fahre in Berlin sehr gerne öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Ich finde, gerade an so einem Tag wie heute, wir haben heute so einen sehr regnerischen Tag, ist natürlich doof, aber in der S-Bahn zu sitzen, die ja auch nicht unterirdisch fährt, sondern dass du auch immer was siehst, irgendwie eine traurige Musik auf dem Ohr zu haben und dann diese Regentropfen. Also es gibt wirklich für mich, also ich, das liebe ich. Deswegen fahre ich eigentlich sehr, sehr gerne Öffis ab und an. Und das hat dafür gesorgt, dass ich da halt gar nicht mehr, ne, dann, wenn ich beruflich unterwegs bin oder irgendeine Form von Make-up oder Outfit, was ein bisschen auffälliger ist, dass ich möchte mich, selbst wenn es nicht jedes Mal was passiert, ich möchte mich dieser Situation gar nicht aussetzen. Das hat dafür einfach gesorgt. Und ich kenne halt viele, viele Personen, die einfach dadurch wirklich so ein bisschen auch verstört sind. Weil das reicht, wenn einmal dir einer an die Gurgel gehen will, das traumatisiert. Das ist halt einfach scheiße. Und das macht mich halt so wütend, weil ich immer noch denke, ja, wenn es hart auf hart kommt, ich kann halt sehr schnell rennen und ich bin tatsächlich auch, weil ich sehr viel Sport mache, recht stark zur Not.
Genau, aber du bist zur Not echt stark.
Ja, ja, das ist so, also das geht noch so, aber ich habe so viele FreundInnen, das macht mich so sauer, wenn ich mir vorstelle, die kleine Maus da, die wirklich keinem was tut, die einfach nur irgendwas nach außen trägt, für sich selber wahrscheinlich auch, wofür die Person, das muss man ja auch sagen, es ist ja nicht, dass du queer auf die Welt kommst und denkst, ach, und jetzt bunter Eyeshadow, weil es so einfach ist in der Gesellschaft, als Kerl zum Beispiel mit einem bunten Auge da irgendwie rumzulaufen, sondern sich wirklich das erkämpft, das war bei mir ja auch ein Prozess zu merken, hey, nee, ich finde das geil, das steckt in mir, ich brauche das, diesen Outlet auch einfach, auch wenn Leute das doof finden. Und dann, dass man da noch, weiß nicht, ich habe schon erlebt, ins Gesicht spuckt, drauf einschlägt, dumme Sprüche bringt. Das ist für mich, das werde ich niemals in meinem Leben, aber auch in Bezug auf andere Sachen, das werde ich niemals verstehen, wie man auf einer Straße einer fremden Person seine Meinung geigen kann. Und ich sage dir, wie es ist. Leute, die das machen, das waren, also wenn mir auf einer Straße jemand sagen würde, boah, siehst du schlimm aus, dann sind das noch nie Leute gewesen, wo ich gedacht habe, ja, die Person muss es wissen. Das sind immer, ich sage es jetzt recht schlimm, das sind immer Opfer. Das sind immer Leute, wo ich denke, wo hast du die Audacity her zu denken, du stellst dich in dem Moment über mich und hast so eine Weisungsbefugnis, egal in welche Richtung. Ich weiß nicht, woher es kommt.
Das sind Menschen, die in der Regel sehr unglücklich sind, bei denen irgendetwas nicht stimmt und die jemand anderem, der vermeintlich schwächer ist, einfach die Schuld dafür geben müssen und auch ein bisschen als Blitzableiter funktionieren.
Und weißt du, was das Schlimme ist? Es sind vor allem Männer.
Ja.
Es sind 99, also aus meiner Erfahrung, 99% Männer. Es gab doch letztens auch so einen Spiegelartikel, oder gesagt habe, oder wer ist für die meisten Probleme zuständig? Und was so, Männer. Es sind nicht alle Männer, aber es sind vor allem Männer. Warum ist, das sagt viel über unsere Gesellschaft aber immer noch aus, aber es ist so schade.
Ja.
Und deswegen hat auch lange gedauert, also ich habe immer ein ganz schlechtes, also das ist ganz schlimm, dass ich das sage, aber nur, dass man das aufgrund von Erfahrungen, die du oft als queere Person in deinem Leben machst, hast du immer eine Distanz zu heterosexuellen Männern. Sehr, sehr oft. Ja. Weil, also vor allem heterosexuellen weißen Cis-Männern, weil du super oft erstmal denkst, versteht der mich nicht, findet der irgendwie blöd, der kann mich gar nicht verstehen, weil der hat ja alle Privilegien vermeintlich in der Gesellschaft. Mhm. Und deswegen ist es immer so, immer wenn ich irgendwo hinkomme, sei es beim Bürgeramt und ich habe eine POC-Person, ich habe eine clearly queere, ersichtliche für mich Person oder ich habe eine Frau dort sitzen, bin ich direkt so, oh. Ja. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Art von Vertrauen. Ich weiß, dass das schlimm ist, das sollte auch nicht so sein. Ich lerne auch immer mehr zu meiner Verteidigung heterosexuelle weiße Cis-Männer kennen, die wirklich, wo ich dann denke, ach, unsere Gesellschaft, da ist noch was, es gibt noch Lichtblicke, aber es ist voll oft, dass ich da, das und ich weiß, dass es vielen Leuten so geht, man hat immer eine gesunde Distanz, weil man so viele negative Erfahrungen mit denen gemacht hat.
Wie oft merkst du bei dir selber, dass du Vorurteile hast?
Ständig.
Also im Nachhinein dann, eigentlich war ich da auch nicht ganz so
PC,
wie ich eigentlich sein möchte.
Hat ja jeder.
Bei was zum Beispiel? Bei was musst du sofort den Kopf schütteln?
Also das Erste, was wir jetzt gerade hatten, heterosexuelle Männer.
Also, das ist so richtig allgemein.
Das ist wirklich sehr allgemein, weil ich komme teilweise in den Raum rein und ich verkenne die immer. Ich denke immer wieder, die haben ja keine Ahnung, ich muss denen alles erklären. Und dann habe ich voll oft so, dass ich sage, boah, nee, das sind ganz tolle. Auch mehr, oder auch so, dass ich dann, habe ich jemanden engagiert, der ein Video von mir machen sollte in einem queeren Nachtclub. Und man muss sagen, auch da läuft nicht immer alles richtig, aber das war ein heterosexueller Mann. Mhm. Und ich dachte so, oh Gott, das ist ja schlimm, weil der war auch sehr groß und sehr attraktiv. Und das haben ihn auch sehr viele Männer dort angebaggert. Yeah. Und dann gibt es ja welche, die damit gar nicht umgehen können. Und dann ganz schlimm. Und er war aber so gefestigt in seiner Sexualität, dass er das... Der fand das total, also ist ja auch ein Ego, kann ja auch ein guter Ego-Boost sein, wenn man weiß, auch die Männer, die Kerle stehen auch auf mich, auch wenn es für mich jetzt nichts bringt, so, ist ja ganz nett, so. Und er ist damit so gut umgegangen, ich war richtig so, wow. War es also so, dass man dann doch noch mal so merkt, so, es sind nicht alle immer schlimm, so, da muss ich auch mit klarkommen. Und ich habe ständig Vorurteile, also vor allem, ich habe ganz oft auf der Straße auch Vorurteile, was sich ziemt und was nicht, also so Knigge, wie man auf der Straße zu laufen hat, ich bin ein richtiger Spießer.
Wie hat man denn zu laufen auf der Straße?
Egal wie breit der Fußweg ist, du läufst niemals in der Mitte, egal von wo du kommst, weil das finde ich nämlich richtig frech, weil das gibt dir dieses, oder auch wenn zum Beispiel nicht so viel Platz ist und du läufst nebeneinander, dann sind die Personen, die nebeneinander laufen, die müssen dann nach vorne und nach hinten zu gehen versus die Einzelnen.
Das,
und das passiert in Berlin ja nicht. Ich weiß nicht, wie oft du durch Berlin läufst. Es ist ja so oft, dass dir auch Leute mit Kinderwagen, alle wollen immer die Ersten sein. Ich rege mich wirklich tierisch darüber auf. Das heißt, ich habe immer Vorteile und verkenne die Personen. Und manchmal denke ich immer so, boah, wenn ich hexen könnte, ich würde die alle verfluchen. Das habe ich voll oft. Deswegen bin ich froh, dass ich keinen Führerschein habe, weil ich würde so viel, man nennt es Road Rage.
Aber klar, jemand, der sich hinterm Steuerrad über andere beschwert und einfach nur am Schimpfen ist, der hat einfach selber ein Problem.
Ja, dann bin ich
das. Aber wenn man entspannt ist, dann lässt man auch andere kurz mal scheiße sein. Dann nimmt dir einer mal die Vorfahrt. Dann passt einer mal nicht richtig auf.
Nee, da bin ich nicht deiner.
Aber wenn man entspannt ist, dann nimmt man das hin.
Nee, das bin ich absolut nicht. Also deswegen, mir reicht das schon manchmal. Ich fahre manchmal mit diesen ulkigen E-Scootern. Ja. Und wenn ich da so 3 Kilometer fahre, da passieren mir in 10 Minuten 10 Vorfälle, wo sich meiner Meinung nach Leute falsch verhalten. Da ist mein Tag schon bedient. Und deswegen habe ich die, und ich mache daraus ja gleich die ganze Person. Deswegen Vorurteil. Also ich bin dann gleich, die Person ist dann ein schlechter Mensch für mich. Da bin ich leider ganz, ganz schlimm. Richtig spießig.
Herrlich. Das ist ja auch schön. Ich finde das auch
ganz
schön.
Hast du einen Führerschein?
Ja.
Ja, du fährst auch, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ich fahre auch.
Und du bist so ein entspannter Fahrer, ne?
Ja, aber weil ich weiß, derjenige, der einfach nur am Schimpfen ist, wie die anderen fahren, darüber, der hat ein Problem. Der ist gerade nicht entspannt, der ist gerade nicht glücklich. Und ich habe es einmal gemerkt daran, ich bin mit dem Fahrrad gefahren auf unserer Straße und rechts parkte ein Auto. Und dieses Auto fuhr in dem Moment, wo ich quasi vorbeifahren sollte, fuhr das Auto los und machte einen U-Turn. Und ich musste mit meinem Fahrrad quasi diesen U-Turn nachvollziehen, aber wirklich noch in letzter Sekunde,
damit er nicht.
Um nicht quasi von diesem Auto angefahren zu werden. Und ich habe keinen negativen Gedanken gehabt. Mein erster Gedanke war, ja, das kann passieren. Ich meine, der hat mich fast umgefahren. Aber, und da wusste ich, im Moment geht's mir gut. Ich bin gerade total entspannt.
So lebensmüde bist du doch. Ich hätte da ganz andere Sachen im Kopf gehabt.
Ja, aber das war so ein Aha-Erlebnis.
Man darf ja auch gar nicht schimpfen. Ich habe mir das mal sagen
lassen.
Nee, also nicht beleidigen zumindest.
Ach, beleidigen.
Ja.
Also, nee, aber, oh, ja. Nee.
Ich hatte das nämlich, ich habe das nämlich einmal gemacht und habe das irgendwo in einem anderen Podcast von mir damals erzählt. Da haben mir Leute geschrieben, da musst du wirklich aufpassen. Vor allem als eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Aber so, nee, die Leute wissen das. Ich bin ja so jemand, der einkaufen gehen kann, das interessiert keine Sau. Das ist ja dann nur in Szenekreisen. Aber das ist, wenn dann irgendwo eine, ich würde schreien, wenn irgendwann mal eine Headline kommt, Robin Solf auf der Straße, und ich sage, Arschloch.
Ich habe eine interessante Situation für dich. Vor 4 Wochen, ungefähr 200 Meter Luftlinie von da, wo wir jetzt sitzen, Berlin-Mitte, kurz hinterm Bundestag, da, wo die englische Botschaft ist. Mhm. Weißt du, die haben ja diese schicke grün-lila Botschaft mit diesem Block, der über die Straße hängt, am Pariser Platz. Und dahinter sind so Poller. Und da können keine Autos vorbeifahren, aber Fahrräder und Scooter können da durchfahren. Ah. Und wir hatten eine dann Ausländerin, wie sich herausgestellt hat, die ist trotz roter Ampel darüber gegangen, aber so parallel zu den Pollern. Also sie hat aufgepasst, dass da keine Fahrradfahrer, keine Scooter sind, weil Autos konnten da sowieso nicht durchfahren. Und dann kam ein Jogger an und hat sie ganz wüst beschimpft. Ja, und dann wieder bei die Autofahrer meckern, ne? So, und er blieb neben mir stehen. Ich wäre auch normalerweise bei Rot drüber gegangen und habe mir da gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock, mich mit dem Typen jetzt auseinanderzusetzen. Nee. Und sie musste einmal, war dann über die Ampel gegangen und ging dann gleich im rechten Winkel über die andere Straße nach links. Und da musste sie aber warten, weil da war Rot und da war ja Autoverkehr. Und dann bekamen wir inzwischen Grün und dann ist er sofort auf sie los und hat sie beschimpft.
Ja gut, das ist aber...
Und da habe ich ihn dann auch ein bisschen beschimpft.
Ja, der hat aber wirklich ein Problem.
Ja, der hatte total ein Problem. Ja. Und es stellte sich heraus, dass sie, glaube ich, aus der Ukraine war.
Ach,
das Beste ist, woran ich merkte, dass sie Ausländerin ist, weil er war ja vor mir schon bei ihr und fing an, auf sie einzureden.
Und sie hat gar nicht gecheckt.
Nein, und dann redet er plötzlich auf Englisch und so, yo, this is Germany, you cannot do what you want.
Das ist sehr deutsch.
This is Germany, you cannot do what you want.
Yes, yes. Stimmt, aber our country, our rules.
Und da frage ich mich gerade, wie du reagiert hättest.
Nee, also das ist way too
much. Hätte sie rübergehen dürfen bei
Ja,
Rot.
Hätte sie. Da ist sowas. Ich finde es in Berlin auch wirklich gerade an den Orten, wo du beschreibst, es ist auch nicht so einfach. Ich glaube bloß manchmal, dass Leute, mir geht es eher so drum, das ist eine Respektsache. Weißt du? Also das ist so ein, ich bin in allem total ruhig, aber zum Beispiel auch, wenn ich sehe, es ist eine ganz breite Straße und es kommt mir eine Gruppe von Leuten entgegen, die laufen zu 10 nebeneinander, sodass ich mich auf dem Radweg drängen muss, dann kriege ich schlechte Laune, weil das finde ich respektlos, weil mir nicht mal dieser kleine Platz gegönnt. Sowas werde ich würde ich jetzt auch nicht hinterher schreien, da wäre ich nur in mir sehr, sehr wüstos. Aber ich finde sowas ist ja völlig ruhig. Die arme Frau vor allem, die ist ja total verstört.
Ich habe dann ganz lieb mit ihr geredet, sie hatte aber auch Dinge an den Ohren. Ich habe nur gesagt, it's okay, you can walk across the street, don't worry, yeah. We're not all like him. Einfach, ich hatte voll schlechte Gewissen, weil ich denke, was erzählt die jetzt von Deutschland?
Ja, das ist so schlimm, die kommen einmal nach Berlin und alle sagen so, auch Berlin so toll. Und dann kommt da dieses A-Loch daher. Ja. Und,
da habe ich mich gleich verantwortlich gefühlt für dieses Land.
Das finde ich
Weil ich
gut.
wollte nicht, dass Deutschland in so einem schlechten Licht erscheint.
Das finde ich schön.
Wegen dieses...
Nein, so schlimm bin ich nicht.
Komischen Joggers. Oh, das wäre so lustig, wenn der uns jetzt zuhören würde. Weißt du, das wäre eigentlich mein liebster
der
Moment.
Der ist Stammhörer der von Talk jetzt, mit
wenn
Thesis.
Wenn der jetzt gerade zuhört und denkt, fuck, das war ich. Und es tut mir leid. Vielleicht meldet er sich
so eine Mail oder sowas. Dann
Sag mal, du hast auf deinem rechten Oberarm hast du so ein Tattoo mit dieser Frau mit Maske, wie so eine Bankräuberin.
Ja.
Habe ich bei Instagram gesehen. Wow. Was ist das für eine Frau?
Also pass auf, das ist, das habe ich mir tatsächlich während Corona stechen lassen und dann dachten alle, ich bin Corona-Leugner.
Genau, aber es ist keine
Maske.
Corona-Maske. Nee, es ist schon so ein Halstuch, dass man sich so wie so ein Bankräuber einfach im Wilden Westen
um den Mund macht. Das ist ein Motiv, also das ist einfach ästhetisch. Das ist ein Motiv aus den 40ern von einem eigentlich Fashion-Zeichner, der hat früher sehr viel für Dior und sowas auch gezeichnet und der hat aber auch für so Fetisch-Magazine gezeichnet und einfach, ich mochte eine Zeit lang sehr diese Aesthetic von diesem, so, ne, ich mag ja auch bis heute noch so, ich bin gar nicht in dieser Szene selber drin, so in dieser Fetischszene, aber ich mag die ästhetischen Sachen davon, auch die Materialien, also ich mag auch Latex, ich habe auch oft schon mal Latex angehabt, also alles was Lederne, das hat sich die letzten Jahre, ist das ja auch so ein bisschen rübergekommen in die normale Mode, also früher hätte ja niemand sowas angezogen, wenn er nicht. Also keiner hätte Latex im Alltag angezogen oder auch auf einer Bühne. Heute siehst du ja auch die großen Promis alle Latexkleider, Abendkleider auf einmal tragen. Und deswegen, ich fand dieses Motiv einfach sehr, sehr, sehr schön und habe mir dieses Tattoo damals machen lassen.
Hat die Frau einen Namen oder?
Nee,
oder
sowas? Die gibt es ja nicht.
Dass das Motiv einen Namen hat.
Nee, das ist einfach nur eine, die hat so ein Tuch vor dem Mund. Weißt du, ne?
Wo tauchte das denn zum ersten Mal auf? Weil du sagst, in den 40er Jahren. Für was wurde das verwendet, dieses Motiv?
Wirklich für ein, das noch im Print, also wirklich für ein Fetischmagazin, da hat man das dann noch so gemalt, glaube ich, einfach noch so und so Fashion-Illustrationen. Und ich habe einfach bei einer Drag Queen, die relativ bekannt ist aus Amerika, die hatte auch so ein anderes Motiv davon. Und dadurch bin ich damals auf diesen Künstler, der hat auch wirklich sehr viele so Fashion-Zeichnungen, so ein ganz großer in dieser Zeit irgendwie. Und das hat dann alles so ein bisschen vereint. Also es hat nicht wirklich eine Bedeutung, das Motiv an sich, aber das, was dahinter steckt.
Ist Latex eigentlich bequem?
Nein.
Ist Latex gemütlich?
Glaubst du, irgendwas von dem, was ich öffentlich anziehe, ist bequem? Das ist der Horror. Das ist noch ein Grund, warum ich privat wirklich... Ich bin so ein bisschen... Also meine Mutter... Ja, das hole ich aus. Meine Mutter ist Epileptikerin. Und wer das nicht weiß, Epilepsie ist eigentlich so eine Partnerkrankheit von Autismus. Es ist sehr nah beieinander, was viele nicht wissen. Meine Mutter hat auch sowas Geniales und dafür fehlt ihr das Emotionale, was wir hatten. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen so eigen... Also ich bin ein sehr eigener Mensch. Mein Freund lacht sich immer tot. Wie zum Beispiel das mit dem... Ne, auf der Straße, da gibt es Regeln, wie das muss. Ja. Ich könnte niemals in eine Wohnung ziehen, wo zum Beispiel ein Baum mit Ästen sehr nah davor steht, weil ich immer Angst hätte, wenn es mal windig ist und die Äste gegen die Fenster klatschen. Da kriege ich nur die Vorstellung, macht mich richtig unruhig. Auf einem Schiff, ich mag das nicht auf einem Schiff, aber wenn das Schiff so wackelt, dann denke ich die ganze Zeit drum, wenn ein Glas zum Beispiel mit einem Getränk so lose steht und das dann überschwappt, dieser Gedanke macht mich wuschig. Und solche Sachen habe ich halt ständig im Kopf und ich habe auch so eine Hypersensibilität. Also ich bin übersensibel am Körper. Das heißt auch, für mich ist eigentlich alles unbequem. Das heißt, sobald ich zu Hause bin, werden diese Klamotten abgeschmissen und nur ins Bequemste rein.
Weißt du was? Ich kenne das Gefühl und keiner in meinem Leben hat mich bisher verstanden. Ich habe manchmal so Pullover und die sind dann auch ruhig ein bisschen enger. Und die sehen halt richtig gut aus und die tun mir auf der Haut weh.
Ja,
kennst du das Material? Ja, das weiß ich nicht. Das ist dann schon auch teilweise Baumwolle, aber möglicherweise ist da noch ein bisschen was anderes drin. Und ich verstehe es nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, diese Hose, die ich anhabe heute, ist eine ganz so eine schwarze, weißt du, was ist das für ein Stoff? So ein dünner...
Baumwolle mit irgendeinem Mischgewicht, also irgendwas mit Stretch drin, ja.
Heute total gemütlich. Fühlt sich heute super an. Ja. An manchen Tagen tut mir diese Hose weh. Ja, ich ja noch keine Tür standen, jemals. Ja, das ist so. Und ich weiß nicht, ob das was mit elektrischer Aufladung von diesen paar Haaren zu tun hat oder so, aber ich glaube es eigentlich auch
nicht. Aber das
ist
so, man ist halt über, ich bin auch, also so nennt man Hypersensibilität auch so. Und zum Beispiel auch, wenn mein Freund mich streichelt, dann ist das immer ganz schwierig, weil dann sage ich, er muss fester streicheln, weil wenn er nur sanft streichelt, dann kriege ich Gänsehaut, weil mir das so unangenehm ist. Wenn er zu dolle und zu oft über eine Stelle, dann wird mir die taub. Also ich bin wirklich extrem schwierig. Und deswegen meine ich halt, diese Outfits ist für mich teilweise der Horror. Ich habe auch meine Füße in den letzten Jahren mit diesen Schuhen, die ich teilweise, am Anfang meiner Karriere wollte ich halt auch immer allen beweisen, ich kann was und das mit allen Mitteln. Das heißt auch, ich immer hohe Schuhe getragen. Also wirklich, ich habe ein Festival moderiert. 2 Tage hintereinander, 8 Stunden auf Matschgelände. Ich hatte 20 Zentimeter Heels an. Das würde ich heute gar nicht mehr machen, weil interessiert, also finde ich, sah auch gar nicht so toll aus. Aber halt, das war mir sehr wichtig, immer mit allen Mitteln irgendwie zu zeigen, ich bin hier, ich kann wirken, so nach dem Motto. Und wirklich diese Outfits, was ich mir alles schon angetan habe, in Korsetts eingeschnürt, also Sachen weggeklemmt, leider auch, weil sie sonst, ne, also wirklich in alle Richtungen alles gemacht. Und das ist der Horror.
Selbst das, was du heute anhast, selbst das ist unbequem, da gleich raus. Und was siehst du zu Hause dann an?
Also das, was ich heute tatsächlich anhab, das ist von der Brand von Kim Kardashian, so Unterzieh-Shirts eigentlich. Sowas trage ich, also das macht einen guten Körper auch und ich trage es recht gerne, weil es dann doch...
Kannst du im Skifahren.
Genau, weil es dann doch recht bequem ist, weil sich das seinem Körper so anschmiegt. Und zu Hause ist es halt wirklich ganz bequeme Unterhosen, die müssen ganz weit sein, Jogginghosen und halt meistens aber auch, weil ich auch sehr schnell schwitze, eigentlich Tanktops. Bloß jetzt im Winter ist es zu kalt, aber halt alles, was sehr, sehr weit ist oder halt aus solchem Material ist, was ich halt extrem dehnen kann.
Und die Oberarme hast du für die Tanktops?
Da, du, ich trainiere viel, deswegen. Ja,
du hast früher gerudert, 6 Jahre lang leistungsmäßig und jetzt bist du natürlich 4-mal die Woche im Fitnessstudio.
Mindestens, ja. Ich bin wirklich schlimm, was das angeht. Man sieht es leider nicht so sehr für das, was ich alles reinstecke, aber das gibt mir sehr viel Peace of Mind, sage ich dir. So sich um sich zu kümmern, sage ich dir.
Robin.
Wir haben viel geredet, ne?
Wir könnten 3 Stunden hier weiterlaufen. Es ist schon wieder vorbei.
Ach nein.
Ja. Eins, was ich witzigerweise vergessen habe, das steht jetzt auf meinem Zettel, ist gerade noch, das haben wir noch nicht angesprochen, den Britney Spears Impersonator.
Wo hast du das her? Das habe ich oft mal gesagt. Das hab ich habe früher immer, also ich habe natürlich nichts mit Britney, also Britney Spears ist eine große Inspiration für mich, weil sie so für mich Peak Popstardom ist. Also auch jedes Mal, wenn ich war gestern, hatte ich dir erzählt, bei einem Dreh, wo ich auch so ein schönes Headmikro bekommen habe und so. Und jedes Mal, ich bin sofort im Film drin. Ne? Ich fühle mich wie ein Superstar. Ich habe auch tatsächlich einen Song von ihr letztens gecovert, Gimme More. Ist eine große Inspo für mich, aber ich habe immer liebevoll Britney Spears Impersonator am Anfang gesagt, weil ich das halt, ich finde es ganz schwierig, weiß nicht, wie dir das geht, wenn man sich vorstellt und gerade im beruflichen Kontext und ich finde auch gerade am Anfang, wo du noch allen sagen möchtest, ich mache sehr viel, aber es ist halt scheiße, weil entweder du sagst eine Sache, die aber dann nicht abbildet, was du machst. Früher haben sehr, sehr viele Leute immer gesagt Influencer und das, ja, man verdient heute leider sein Geld mit Influencer-Marketing, aber auch eine Lena Meyer-Landrut ist Sängerin und die verdient ihr Geld mit Pantene-Providern. Und deswegen fand ich das immer blöd, aber ich wollte auch nicht sagen, also ich bin Podcaster, Moderator, Sänger, Performer, Entertainer, DJ, Partyveranstalter. Das ist halt einfach scheiße, das macht man nicht. Und dann habe ich, weil ich das so doof fand, immer liebevoll gesagt Britney Spears Impersonator und, wegen der Outfits.
Und, ach so, und kannst du sie auch imitieren? Kannst du so singen wie Britney?
Nee, also ich habe auch einen Rasp, aber leider gar nicht so wie
Hit me, baby, one more time.
Ja, das ist so, oh baby, baby. Na, nicht so wirklich. Ich bin tiefer als sie.
Robin, schön war die Begegnung.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Danke dir, danke, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Und ja, wir entdecken dich ja egal, wo wir hingucken.
Ja, ich halte meine Fresse überall rein.
Dann danke für heute.
Danke dir, bis bald.
Und vergiss nicht, this is Germany. You this cannot do what you want.
Yes, this is aus Ruhls.
Talk mit Tees.
Hello. Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich im Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls.
Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.